Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und was war das bitte für eine heftige Release-Woche? Also als es so losging und man die ersten Ankündigungen bekommen hat, dachte ich echt, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass all diese Songs in derselben Woche, an demselben Freitag jetzt rauskommen. Und deswegen war es super schwer, sich für Songs zu entscheiden. Und deswegen haben wir dieses Mal 6 Songs mit reingenommen. Starten tun wir mit Summer Jam und Lowlife. Der hat unter anderem auch ein Album rausgebracht und auch in der Vergangenheit so viele starke Tracks, dass wir ihn jetzt endlich mal hier mit reinnehmen müssen. Danach kommt Nina Truber mit ihrem Song Nina. Ein Song, den sie sich selber gewidmet hat, aber wirklich ein starkes Ding. Gefolgt von AZ und Dadan mit ihrem Track Eurosport. Und was da auf uns zukommt, also das könnte echt die Promophase des Jahres werden. Danach kommt ein Song, den wir an sich schon mal im Podcast hatten, und zwar Say Goodbye von UFO 361. Allerdings dieses Mal in der Version 2.0, obwohl die erste Version noch gar nicht lange her ist, mit dem türkischen Künstler Motive und Yankafa Küçük Efendi. Die sind da gerade einiges am Plan und wir haben da ein paar spannende Infos, was da noch alles auf uns zukommen könnte. Danach kommt Stickel und Pashani mit ihrem Track Augenmaß und zu guter Letzt Samra mit seinem, man könnte sagen, Comeback-Track Geständnis.
Yes, und wir haben heute zwei echt brisante Themen dabei. Als erstes mal Arafat Abouchaka hat jetzt ein Buch rausgebracht. Das kam auch ziemlich plötzlich, also von einem Tag auf den anderen mit der Ankündigung direkt, okay, und hier könnt ihr es jetzt bestellen. Das Buch heißt Arafat Abouchaka Klartext, die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido. Was es damit auf sich hat, welche Kapitel es in dem Buch gibt und wieso das erst der Anfang sein könnte, gibt's heute in der Folge und natürlich das aktuelle Hauptthema deutschlandweit in allen Medien, der schlimme Anschlag auf Capital Bra und seine Familie. Es gab einen echt heftigen Brandanschlag bei Capi zu Hause. Man hat auch Videos davon gesehen und wir klären heute mal auf, was da alles passiert ist. Deswegen unbedingt dranbleiben und viel Spaß mit der Folge.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Als erstes möchte ich mal eine kurze Sache klarstellen. Letzte Woche hatten wir unser Thema mit Manuelsen und der geleakten Audio und ich habe da in so einem kleinen Seitensatz gedroppt, dass Mock, der ja unter anderem in dieser Geschichte involviert war, so jemand sei wie Bösemann. Und kurz darauf hatte Mock uns dann auch geschrieben und so gesagt, hey, also so ganz so korrekt war das jetzt nicht. Was ich in dieser Sekunde damit gemeint hatte, war eigentlich nur, dass so sowohl Mock als auch Bösemann gerade mehr für solche Gossip-Themen bekannt sind oder Stories aufdecken und so weiter, als für jetzt irgendwie, dass sie sehr krass mit der Musik gerade polarisieren. Dennoch ist das der Legacy von Mock, der ja auch bei der Sekte dabei war und sowas, natürlich nicht gerecht gewesen. Und deswegen wollte ich das mal ganz kurz hier an dieser Stelle klarstellen. Und damit starten wir auch schon rein in die neue Folge. Und wie immer tun wir das mit einem Chart-Update der Songs, die letzte Woche rauskamen.
Yes, genau. Da sind einige Lieder in den Single-Charts. Auf Platz 40 Montez, auf Platz 37 Paula Hartmann und Simba, die wir auch mit dabei hatten. Auf Platz 36 Yakari. Auf Platz 33 ist Eamon von Rappler Rü gechartet. Und auf Platz 26 Santos und Yazeek, höchster Deutschrap-Neueinstieg. Aber es gibt noch eine andere interessante Information, und zwar ist das erste Quartal 2024 zu Ende und die offiziellen Singlecharts hauen dann immer raus, was denn so die Top 10 Alben und die Top 10 Songs im ersten Quartal waren. Und dann habe ich mir das auch mal angeschaut, also jetzt genreübergreifend. Und bei den Alben ist Deutschrap aber doch schon irgendwo vertreten. Alligator hat er sein Album rausgebracht, was dann wiederum nicht so krass dem Deutschrap zuzuordnen ist, ist aber damit auf Platz 3 insgesamt, also auch nochmal hier, wir hatten ja so drüber gesprochen, ne, war das jetzt erfolgreich oder nicht, anscheinend war es brutal erfolgreich, wenn es in dieser Auflistung auf Platz 3 ist, vor allem es wurde am Ende des ersten Quartals rausgebracht, also krasse Fanbase. Auf Platz 5 Kontra K, der sein Album ja eigentlich im November 2023 rausgebracht hat, also auch da brutale Platzierung. I Liver auf Platz 6, keine Ahnung, wann die ihr Album rausgebracht hat. Unfassbar stark. Und auf Platz 7 Luciano, Seductive. Ja, das Rap-Album in dieser Auflistung, was dann auch wirklich in Q1 2024 rauskam. An der Stelle, Böse Onkels sind in dieser Liste auf Platz 1 von diesen Top 10. Und in den Single-Charts sieht's aber nicht ganz so rosig aus für Deutschrap, muss man sagen. Also, da haben wir auf Platz 10, 9 bis 9, ein Lied von letztem Jahr, und auf Platz 6, auch unfassbar, Apache und Udo Lindenberg mit Komet, was ja vor über einem Jahr schon erschienen ist. Und sonst ist da aber nichts vertreten. Also kein Lied, was jetzt in den letzten Monaten rausgekommen ist aus dem Deutschrap-Bereich. Auf Platz 1 haben wir War sur ton chemin, dieses Techno-Lied. Und ich habe mir deswegen mal angeschaut, was denn sonst für Deutschrap-Songs im ersten Quartal aber so rausgekommen sind. Ne? Weil wir hatten ja schon so ein bisschen festgestellt, okay, die krassen Hits fehlen. Und habe mal so eine Auflistung gemacht von den Top 5 und wie die in der ersten Woche nach Release auf Spotify performt haben. Da haben wir auf Platz 5 UFO 361 und Ken Carson mit 3,39 Millionen Streams. Dann Tempo, das Lied von Crow, Bad Chief und Simpain mit 3,82 Millionen Streams. Apache mit Loser mit 4,34 Millionen Streams. Dann Soho Bani mit Herbert Grönemeyer, 4,48 Millionen Streams. Und die Top 5 führt Luciano mit Time an. Der hat sogar über 5 Millionen Streams, 5,32 Millionen Streams gemacht. Aber am Ende ist keins dieser Lieder so der krasse Hit geworden. Vielleicht am ehesten noch Soho Bani, nach meiner Einschätzung.
Ja, oder Tempo. Ich finde, der Song ging auch nochmal gut ab. Aber es ist schon, finde ich, erschreckend oder irgendwie ja komisch, dass irgendwie solche Songs wie halt von 9 bis 9 oder hier mit Udo Lindenberg, dass die einfach immer noch in den Top 10 sind. Also, dass da nichts nachgekommen ist, weil klar sind das krasse Hits, aber die waren ja schon die ganze Zeit in den Top 10. Das heißt, einfach so von der zeitlichen Komponente her, dass die dann irgendwann mal rausfliegen, weil ähnlich gute Songs nachkommen. Also, das ist schon sehr unnatürlich, dass Songs so lange dann in den Top 10 sich festhalten, ne?
Ja, safe. Das ist auf jeden Fall krass. Und auch wenn man jetzt nochmal diese Top 5 anschaut, was so die Streaming-Zahlen angeht, okay, bei den ersten paar Platzierungen sind das schon stabile Zahlen, aber dass dann ein UFO auf Platz 5 steht mit einem Ken Carson mit 3,39 Millionen Streams in den ersten 7 Tagen, bei all den Deutschrap-Songs, die jetzt rausgekommen sind in 3 Monaten, das ist schon irgendwie jetzt nicht so, ja, der krasseste Wert. So. Also schon irgendwie überraschend, dass man mit so einer Streaming-Anzahl da schon reinkommt.
Ja, aber ich meine, wenn eine Release-Woche das ändern könnte, dann die jetzige.
Genau.
Und deswegen würde ich sagen, starten wir mal rein in die Songs von heute. Und starten tun wir mit Summer Jam. Der hat nicht nur sein Album rausgebracht, sondern auch noch eine Single-Auskopplung gedroppt. Und zwar zu dem Song Lowlife. Baby, dieses Lowlife, Lowlife vom Fond. Bringe lange genug Brot rein, Showtime, let's go.
Tanzschule. Deine Ex ist keine Baddie, sie ist Tamhure. Ignorier noch immer jeden ihrer Anrufe. Und bremsen ist dein Wunschdenken. Ich kann mich dich locker machen unter diesen Umständen. Yes, Summer Jam mit seinem neuen Track Lowlife, beziehungsweise einem der neuen Tracks auf seinem neuen Album Sicky Jackson, auch ein geiler Titel. Und das ist wirklich ein heftiges Ding geworden, muss ich sagen. Also ich habe mir mal die Feature-Liste angeschaut. Da sind unter anderem so Leute drauf wie zum Beispiel NLE Chopper. Der hat fast 20 Millionen monatliche Hörer, also ein sehr, sehr bekannter Ami-Künstler. Und ich weiß nicht, wir hatten vor übel langer Zeit mal so eine Story mit dabei, wo es, glaube ich, darum ging, dass irgendwie The Game sich kein Feature mit dem leisten konnte oder so. Ich weiß nicht, ob ich da gerade was zusammenwurschtel oder sowas, aber ich meine, da irgendwas mal gehört zu haben. Ich habe es auch nicht mehr gefunden, aber irgendwas war da mal. Aber zurück zum Album Sicky Jackson. NLE Chopper ist dabei, Nemo, Faroon, Ezel, AJ Tracy, Cosi Kosa, Reezy, Uzi, Pajel, Billa Joe natürlich und Raf Camora, aber neben diesen ganzen Features hat er einfach noch 10 Solo-Tracks dabei, was ja manche schon ein Album nennen würden irgendwie, und ich bin wirklich sehr, sehr happy mit dem Resultat, muss ich sagen. Ich find's einerseits ein bisschen sonderbar, dass gerade gar nicht so viel über Summer Jam so gesprochen wird, aber gut, es gibt halt jetzt keine großen Skandale oder Schlagzeilen oder sonstiges, aber umgekehrt wird seine Musik schon sehr stark gestreamt und ich finde, er hat sich auch wieder gut gefangen. Ich erinnere mich nämlich noch daran, dass wir so vor
einem Jahr oder sowas war das, da hatte Summer Jam auch so eine Release-Phase oder so eine Promo-Phase und war dann aber auf so einem ganz modernen Klangbild irgendwie und hatte ein bisschen seinen Wortwitz verloren. Und das fand ich eben sehr schade und hat mich auch damals gestört, die Summer Jam Songs wirklich so krass zu pumpen. Aber jetzt ist er wieder mit seinem neuen Album da und ich finde, er macht so perfekt, dass er so Songs hat wie jetzt zum Beispiel Lowlife, was wir gerade gehört haben, was ja an sich vom Klang her schon so ein, ja, so ein eher deeperer oder ne voluminöser Track ist, aber dann eben auch so Parts drin wie Sicky Jam, Selfmade ohne Stunt-Double, diese Moves lernst du nicht in einer Tanzschule, deine Ex ist keine Baddie, sie ist Tamhure. Also es ist einfach so, weißt du, so reingestreut so ein bisschen. Also wirklich geil.
Da musste ich auch schmunzeln. Und mir hat das Lied halt auch gut gefallen, vor allem, weil ich auch nicht mehr ganz wusste, wie stehe ich eigentlich zu Summer Jam. Damals halt geisteskrank gefeiert, so vor 6, 7 Jahren. Ich habe jetzt auch tatsächlich unter Lowlife war direkt einer der Top-Kommentare, boah, ich vermisse so die Primetime-Zeit. Aber ich finde eigentlich, mit Lowlife hat man auch so einen Summer Jam wiederbekommen, den man so von vor 6, 7 Jahren auch kennt. Und auch das Lied mit Raf Camora, Mike Tyson, finde ich sehr, sehr stark tatsächlich. Also ich finde, da performen beide ganz gut, so einfach von dem vom Output her, wie das Lied klingt, finde ich auch top. Andererseits, was du jetzt beschrieben hast, hey, vor einem Jahr hatten wir das Gefühl, der Wortwitz fehlt. Das ist irgendwie alles eine Promophase, die Summer Jam da fährt. Also da auch so mein Kritikpunkt, ich habe mir jetzt das Album angeguckt, du hast ja schon gesagt, viele Lieder sind auf dem Album drauf, insgesamt 21, krasse Featureliste, aber da sind auch Lieder wie Bielefeld draußen, die wirklich vor 1,5 Jahren released wurden, also die kamen Ende 2022 raus und das hat für mich dann tatsächlich eher so einen negativen Vibe wieder, weil an sich fand ich, hat Summer Jam jetzt in den letzten Wochen und Monaten gut rausgehauen, ich glaube aber auch, dass bei Summer Jam ja, einiges passiert ist und dass das Ganze nicht so geplant war und dass das Album vor allem schon viel, viel früher auch geplant war. Ich habe nämlich entdeckt, dass auf Summer Jams YouTube-Channel vor knapp 2 Jahren, im Mai 2022, ein Song rauskam, den ich irgendwie wieder ein bisschen vergessen habe, der hieß Intro. Und dieses Intro führt zu keinem Projekt, so wie ich das jetzt rekonstruiert habe. Also der Song ist nicht auf dem jetzigen Album drauf. Und tatsächlich ist dieses Album Sicky Jackson das erste reine Soloalbum von Summer Jam seit 2019. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Nur noch Nice. Das war sein letztes richtiges Soloalbum. Und ja, deswegen gehe ich davon aus, dass Summer Jam da ja eine sehr komplizierte Promo oder auch Entstehungsphase vom Album einfach hatte, dass da so ein loses Intro jetzt existiert.
Ja, okay, das ist echt krass. Also, dass der Song Bielefeld schon 2022 rauskam, also in Zahlenjahren sozusagen, dann wirklich 2 Jahre irgendwie Differenz ist, das ist schon wirklich krass. Ja, keine Ahnung, wer weiß, was es damit auf sich hat irgendwie, weil er macht zwar viel so mit Billa Joe jetzt, er macht viel diese Scorpion Bars, aber finde ich rechtfertigt trotzdem nicht, dass es dann so lange her ist. Und ich finde auch, was ich eben meinte, somit, dass jetzt nicht so viele Leute darüber reden, es ist jetzt nicht mit so einem übelsten Paukenschlag eingeschlagen, dieses Album, ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen komisch, weil einerseits, er hat so über 4,2 Millionen monatliche Hörer, was richtig, richtig viel ist. Der ist so in allen Playlisten drin, irgendwie so Modus Mio, Deutsche Brandneu, Shisha Club und noch viele, viele weitere und sowas, ja. Aber trotzdem ist es so, ist es gerade so ein bisschen, fast so ein bisschen ruhig um ihn dafür, dass jetzt das Album rauskam. Und ich habe mir dann mal so die Google Trends angeschaut. Das machen wir häufig, wenn wir dieses Argument prüfen wollen, ist es gerade ein bisschen ruhig oder nicht, ja. Und wenn man sich mal die Google Trends anschaut, also quasi wie oft wird danach gesucht und so weiter, sieht man bei Summer Jam so eine krasse Korrelation zwischen den Peaks von seinen Google Trends, also da, wann viele Leute gesucht haben, und seinen Hits, wie zum Beispiel so Tamam Tamam, Primetime hast du genannt, Casanova, Musilago, diese ganze Haiwan-Geschichte und sowas, neue Bugatti damals, ja, man kann sich das wirklich auf einen super langen Zeitraum angucken und verglichen mit diesen Primetimes, mit diesen krassen Zeiten, wo so Hits rauskamen, ist er gerade wirklich in einem Tal, es ist jetzt gerade nicht so, ne, ist jetzt nicht so das Hot Topic irgendwie. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, was ist jetzt? Ist es jetzt Drama? Ist jetzt irgendwie so Karriere vorbei oder so? Aber ich glaube, nein. Also es ist halt einfach immer noch gute Musik. Der kann sich jetzt ein bisschen auf seinem Backkatalog ausruhen, aber er braucht halt jetzt nicht mehr so die krasse Presse. Und jetzt hat er ein Album gedroppt und dieses Album ist halt dann auch gut, ob da jetzt alte Sachen drauf sind oder nicht. sei mal dahingestellt, aber das, was wir jetzt bekommen haben von ihm, ist ein Album, wo man sich als Summer Jam-Fan glücklich schätzen kann.
Ja, und vielleicht spricht er jetzt gerade einfach so seine Fanbase halt mehr an oder hauptsächlich an und wenig neue Hörer oder wenig Hörer aus der Zeit, wo eben so sein High Level war, so vor ein paar Jahren mit Tamam Tamam. Und ich meine, er hatte jetzt am Freitag zum Album-Release hatte er Geburtstag, plus es gab eine Release-Party. Die Tickets für die Release-Party in der Turbinenhalle in Oberhausen gab es nur in der Box. Und da hat er halt eine fette Party draus gemacht und wirklich krasse Leute auch mit dazugeholt als Special Guests. Ne? Also Billa Joe war natürlich mit dabei, mit dem er übrigens jetzt auch Ende des Jahres auf Tour geht, aber sonst auch Casey Rebel, Bowser, Capo, Mero, Faroon, Ezel und noch einige mehr. Also er hat da wirklich was geboten sozusagen. Und ja, ich glaube, weißt du, da bist du ja dann auch auf der Party und dann hörst du die alten Lieder, die er spielt und dann mit den ganzen Collabo-Partners und so. Und das ist ja schon auch irgendwie geil. Also, vielleicht gerade einfach so mehr der Fokus, ey, Zielgruppe bedienen, seine Fans bedienen. Einige sind vielleicht trotzdem gerade noch in so einem Modus, dass sie sich ja immer noch den alten Summer Jam wünschen und damit noch nicht ganz so happy sind. Aber ich glaube, für ihn ist es gerade auch ein guter Weg einfach. Er hat vielleicht auch mehr Bock, zu gerade so einen Billa Joe zu pushen und halt seine Scorpion Gangs. Du hast auch schon diese Cyphers angesprochen. So, ich glaube, das ist auch was, was ihm brutal viel Spaß macht und wo ich auch immer gelesen habe, okay, ey, wie hat das Summer Jam wieder rasiert? Und wie gesagt, ich finde, Low Life war jetzt ein starkes Lied und war nochmal eine geile Single-Auskopplung. Und damit kommen wir zu einem Comeback und zwar von Nina Chuba. Die ist mit dem Lied Nina zurückgekommen und ist tatsächlich über ein Jahr mittlerweile ohne Release. Damals kam noch das Album Glas raus, dann kam auch noch die Single mit Rin und ich glaube produziert von Mixu McLeod war das Ganze damals, wenn ich mich nicht täusche. Und danach war aber echt mal Ruhe um Nina Chuba, kein neuer musikalischer Output und jetzt die neue Single Nina. Wir hören direkt mal rein.
Panik aus, ich komm mit meinen Leuten, mach ne Parade draus, zurück hier im Gebäude, ich schreib meinen Namen drauf. Wer ist wieder da?
Nina, Nina, Nina.
Wer macht Träume wahr?
Nina, Nina, Nina.
Wer muss nicht mehr sparen?
Nina, Nina, Nina.
Ich sag's dir nicht nochmal, merk
yes. Nina Chuba mit ihrem neuen Song Nina. Und mein erster Gedanke war auch direkt, ey, starkes Video, wie immer. Ich glaube, ich hatte es letztens auch in einem Nebensatz schon gedroppt, so, als wir irgendwie auch über Paula Hartmann gesprochen haben und dann viel so, ey, so Qualität von Videos und dann irgendwie so, ah, Nina Chuba ist mir so direkt eingefallen, dass bei ihr die Videos immer krass aussehen. Und jetzt habe ich witzigerweise am Wochenende ein Interview geführt mit einer Person, die dieses Musikvideo mitproduziert hat. Und dieses Interview wird aller Voraussicht nach am Donnerstag erscheinen und zwar mit Tatjana Wenig. Und ja, da erfahrt ihr dann auch, wo genau in welchem Land dieses Musikvideo zu Nina gedreht wurde. Seid da auf jeden Fall gespannt.
Ja, hä, krass, weil das habe ich mich gefragt, weil am Ende von dem Video sieht man ja, wie Nina Chuba dann so aus in so einem Stadion aufsteht und sie ist quasi wie so ein Riese, also sie ist so groß, dass sie gerade so in, mit ihren Füßen in diesem Fußballstadion stehen kann und dieses Stadion ist irgendwo so am Meer. Keine Ahnung, ob das auch so echt ist, existiert, keine Ahnung. Ich habe mal so kurz gegoogelt irgendwie, habe aber nichts dazu gefunden irgendwie, wo das sein soll, also bin sehr gespannt.
Ja, sei gespannt. Genau über diese Themen wird auch gesprochen und es hat tatsächlich auch noch eine, ja, persönliche Komponente zu uns beiden. Du kennst ja das Interview auch noch nicht, deswegen. Also, könnt ihr alle gespannt sein. Hoffentlich am Donnerstag kommt das Ganze raus. Und ja, Nina Chuba ist zurück. Und ich habe auch die ganze Zeit schon darauf echt so hingefiebert, dass ich so dachte, so, ey, ich freue mich auf einen Comeback von ihr. Und finde, sie hat da echt starke Parts auch hingelegt und auch nochmal so unter Beweis gestellt, dass sie schon auch irgendwie Teil von diesem Deutschrap-Kosmos ist, ne? Ob es jetzt wirklich immer gerechtfertigt ist, dass die da in Deutschrap brandneu über einem Samra steht oder so. Ja, sei mal dahingestellt, weiß ich auch nicht ganz genau, was ich davon halten soll. Ich finde aber, dieses Lied ist ganz klar auch mehr Deutschrap-lastig einfach von den Parts. Sie stellt unter Beweis, dass sie stark flowen kann. Bei mir ist so ein bisschen das Manko, die Hook, sage ich mal. Da habe ich so ein bisschen so nervige Vibes einfach. Aber ich finde es insgesamt gut umgesetzt, den Song.
Ja, ich finde, es ist halt einfach auch so ein richtig starker Statement-Song von wegen, ich bin wieder da und ich werde sowas von zurückkommen. Mhm. Weil man muss sich halt auch mal so überlegen, so labelseitig so ein Video zu produzieren, ist übel teuer. Und wenn so viel Budget in die Hand genommen wird, um ein Comeback zu feiern, dann bedeutet das, ey, da kommt noch einiges Krasses, weißt du? Also, und deswegen, ich bin auch so gespannt auf dieses Interview. Ich finde es halt auch immer geil, ne, wenn man mal so diese Interviews hat mit so Leuten, die so ein bisschen behind the scenes sind, aber dafür sorgen, dass diese ganze Industrie einfach funktioniert, irgendwie Produzenten, Videografen und alles mögliche irgendwie. Deswegen sehr, sehr krass, weil genau dasselbe habe ich mir bei diesem Video auch gedacht. Also, schon ein sehr, sehr starkes Ding, auch coole Parts mit eingebaut irgendwie, zum Beispiel rappt sie so an einer Stelle, aus dem Weg, Freunde, ich bin in Fahrt, lass es knallen und hol mein zweites Glas, was auch an sich erstmal so, okay, was soll das heißen, aber ihr erstes Album hieß ja Glas, so wie du gerade gesagt hast, ne, und dann holt sie sich irgendwie ihr zweites Glas, also sind schon coole Sachen dabei. Und eine Besonderheit, wenn wir schon über den Text sprechen, ist, wenn man mal runterscrollt in die Shownotes bei dem YouTube-Video, dann sieht man dort, written by Nina Chuba, Doki, das ist ihr Produzent, und daneben steht, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Uschenna van Kapeleven. Und ne, dann, wenn man mal schaut, wer ist denn Uschenna, dann kommt man sehr schnell darauf, ah, das ist Megalo, also auch ein Rapper.
Krass.
Genau. Und wenn man dann wiederum auf Wikipedia geht und mal schaut, was denn bei Megalo so steht, ne, also ich erinnere mich noch an irgendwie die Zeit mit Sammy Deluxe und so, ne, also irgendwie krasser Künstler und so. Aber dann sieht man dort, Megalo ist ein deutscher Rapper, niederländisch-nigerianischer Abstammung aus Berlin-Moabit. Mittlerweile steht Megalo bei Emmy MP als Topline-Writer und Vocal-Coach unter Vertrag. Und Emmy war eben eins der vier weltweit größten Major-Labels. Es wurde dann irgendwie zerschlagen und also aufgeteilt sozusagen in Universal Music Group und sowas. Aber da gibt's natürlich immer noch was davon. Und da ist anscheinend Megalo jetzt ganz offiziell irgendwie als Topline-Writer und Vocal-Coach am Start und hilft dann unter anderem solchen Talenten wie Nina Chuba. Jetzt will ich aber das Ganze direkt mal auffangen mit einem Post von Megalo, weil wir haben ja oft hier diese Diskussion, ne, auch bei anderen, vor allem Künstlerinnen, von wegen, dass es dann so losgeht mit, ja, Industry Plant und bla bla und sowas. Und dazu hat Megalo einen Post gepostet auf Instagram, wo man ihn sieht mit Nina im Studio. Und ich lese es mal ganz kurz vor, weil ich finde, es ist wichtig, auch wenn es ein bisschen eine längere Caption ist, aber Megalo hat dort geschrieben: Ich mache nicht viel Songwriting mit anderen, aber ich durfte an diesem Song mitarbeiten und möchte gerne nach dieser Erfahrung ein paar Worte sagen. Nina ist eine tolle Künstlerin und eine sehr sympathische Person. Und es macht echt Spaß zusammen im Studio, auch mit den Produzenten Doki etc. Alles richtig gute Menschen und Künstler. Ich habe nicht für Nina geschrieben, ich durfte mit ihr schreiben. Sie gibt den Ton an, sie liefert den Plan, sie schreibt total viel selber und wenn jemand mitarbeitet, dann nur um ihre Vision zu unterstützen. Sie ist also kein Produkt, sondern eine talentierte und hart arbeitende Künstlerin, die eine klare Vorstellung hat von dem, was sie möchte und was dafür zu tun ist. Nicht nur bei den Texten, auch bei der Produktion der Musik geht es immer von ihr aus. Sie spielt erste Melodien und Akkorde ein, um die Richtung vorzugeben. Und sie hat ein sehr gutes Produzentenohr für die Details. Das ist die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe. Warum ich das hier so betone, ich sehe immer wieder, wie vor allem Männer in Klammern oder eher alte kleine Jungs, Klammern zu, gerne schlecht über selbstbewusste, erfolgreiche Frauen schreiben und nach ekelhaften Gründen für ihren Erfolg suchen. Typen, die da ihre Energie reinstecken, sind für mich keine Männer und ihre Meinung wird hier nicht respektiert. Alles, was ich gerade schreibe, kann ich selbst bezeugen. Geschmack ist natürlich subjektiv, aber hört mir auf mit diesem Geläster. Und das finde ich schon ein sehr starkes Statement, weil man muss sagen, Megalo ist wirklich jemand, der Respekt in der Szene hat. Und er hätte auch mitschreiben können und nicht dieses Statement verfassen können und dann einfach damit leben können, dass womöglich viele Leute sagen, ah ja, der Song ist natürlich, ne, geht gut ab, hat ein tolles Video und so weiter, aber ist natürlich von Megalo geschrieben irgendwie. Und er hätte ja damit leben können, aber ich finde es stark, dass er sich so ausführlich dazu geäußert hat und diese Sache hier mal klargestellt hat.
Ja, echt sehr cooler Text. Und ich finde, sowas ist auch völlig legitim, wenn man im Studio nicht behauptet irgendwie, ich habe alles alleine geschrieben. Weil wenn man mal so selbst reflektiert, man kann viel mehr aus sich rausholen, wenn man ab und zu mal ein Feedback bekommt. Ne? Also wenn man drüber nachdenkt, wo man arbeitet, was man macht und sowas, dann ist sowas so wichtig und das ist ja nichts anderes. Oder wenn man es mal aufs Audioproduzieren bezieht, so, das ist ja auch oft der Fall, dass mehrere Produzenten daran sitzen und dass es dann halt so ist, ey, mach doch noch das drauf und mach doch noch den Effekt und da arbeitet man ja auch irgendwie zusammen, bis man am Ende halt einen guten Beat geschraubt hat. Also warum sollte das nicht auch beim Text so stattfinden? Vor allem, wenn man es halt aus der Vergangenheit kennt, ne, so Geschichten, wo halt wirklich irgendwie gesagt wurde, ey, dieser Artist, der, keine Ahnung, der ist dann irgendwann ins Studio gekommen und hat noch den Text eingerappt oder andere Artists, die irgendwie halt irgendwas eingerappt haben, wovon sie selbst keinen Plan hatten so richtig und das dann rausgekommen ist, weißt du, wo man dann wirklich Fragezeichen im Kopf hat. Aber so hört sich das für mich wirklich nach einer guten Zusammenarbeit und auch nach einer natürlichen Zusammenarbeit an, die wir auch schon häufig im Deutschrap erlebt haben, ne? Also Shindy und Lars, die am Dreams-Album gearbeitet haben, wo ja auch niemand Shindys Fähigkeiten in Frage gestellt hat, sondern wo es einfach darum ging, sozusagen, dass Shindy noch so einen Ping-Pong-Partner halt hatte, mit dem man dann halt noch auf den krasseren Reim kommt am Ende. Noch eine andere Sache zu Nina Chuba, auch bezüglich dem Text tatsächlich, und zwar ja, kurbelt sie jetzt, wo sie zurück ist, natürlich auch so ein bisschen dieses Promo-Game an und war jetzt mit Knossi in einem Format und das war so eine Art Interview und da ging es dann auch um ihre Texte und sie hat da einen interessanten Ansatz gewählt für ihr neues Album und zwar hat sie gemeint, sie möchte vermeiden, so viel englische Wörter auf dem Album zu verwenden, weil dahinter für sie keine richtigen Emotionen stecken, sondern es eher wie so Füllwörter sind, die man halt immer irgendwie verwendet, damit sich noch was reimt und das fand ich irgendwie ein, ja, echt starkes Statement, interessanten Ansatz und ich habe mir dann natürlich auch direkt mal hier den Text reingezogen und tatsächlich ist das einzige englische Wort, das Wort Beats, was finde ich legitim ist, weil das schon, ne, wie willst du das so gescheit anders beschreiben? Meine Beats sind maßgeschneidert. Und das war's. Ansonsten keine Anglizismen oder so drin. Und wenn man mal überlegt, dass Deutschrapper mittlerweile irgendwie ihre Tracklists so haben, dass ja 99% der Songtitel auf Englisch sind und dann will ich nicht wissen, wie so der Anteil ist von englischen Wörtern im Text, finde ich das eigentlich eine ganz erfrischende Idee.
Fühle ich auf jeden Fall auch eine Sache, die wäre auch für uns im Podcast hier mal was Krasses, keine Anglizismen mehr zu verwenden. Mir ist es heute auch aufgefallen, dass wir selber oft sowas droppen irgendwie, das ist mittlerweile schon so voll drin. Aber gib dir recht, weil es ist halt auch wirklich viel leichter, wenn du so du rappst was auf Deutsch und nimmst dann aber als Endung von dem Part irgendwie sowas wie so Racks und macht die Money Stacks oder keine Ahnung was, weißt du, so nimmst halt so Reime, die im Englischen existieren und verknüpfst die aber mit deutschen Wörtern und sowas, also tatsächlich anspruchsvoller.
Ja, guck mal, ich habe gerade sogar aus Versehen dich bestätigt, indem ich safe gesagt habe, so, obwohl wir gerade drüber reden, aber da merkst du, wie krass das drin ist. Aber es ist halt wirklich auch bei den Reimen halt so, ne? Wie genau, wie du es beschrieben hast.
Ja, nee, ich bin sehr gespannt, was da alles noch von Nina Chuba auf uns zukommt jetzt mit dem wahrscheinlich zweiten Album. Ich glaube, es wird fett, ich glaube, es wird groß und genau das Gleiche trifft auch auf die nächsten beiden Künstler zu. AZ und Dadan, die haben vor ein paar Tagen schon so einen Trailer released zu ihrem neuen Album und ey, also in diesem Moment war ich so happy, weil es so, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, dass ich so ein, wirklich so ein Video gesehen habe, was in so Cinematic Quality, okay, Anglizismen, Achtung, was in so Kinoqualität aufgezeichnet wurde, wo die beiden auf einem Boot sitzen und wirklich mit so einem Humorlevel miteinander sprechen und über ihr Album reden und sie probieren einen Namen zu finden, der sie irgendwie widerspiegelt und sowas. Und du hast einfach gemerkt, ach krass, da kommt jetzt ein Collabo-Album und da geht jetzt eine Promophase los. Und das bei AZ und Dadan, ey, das kann wirklich big werden. Deswegen, dazu gleich mehr. Jetzt hören wir erstmal in den wahrscheinlich gleichnamigen Song rein, also wahrscheinlich, weil, kommen wir gleich dazu, wie das Album wahrscheinlich heißen wird. Auf jeden Fall hören wir jetzt erstmal in den Song rein. Eurosport.
Mach den Dorf von der Strada. Ich geh mein Weg wie Kalito. Dein Rapper verdient wie mein Vater. Du siehst unser Leben im Kino. Spur,
Yes, AZ und Dadan mit Eurosport. Und ey, dieser Song geht so hart. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich muss den die ganze Zeit auf Repeat hören, obwohl es so simpel ist eigentlich mit diesem Eurosport. Aha, es ist einfach so geil. Und ich bin da Gott sei Dank mit nicht alleine, weil trotz dieser kranken Release-Woche mit UFO 361, Jizzes, Samra, Kapi, Mero, Reezy, Paschanim und so weiter, haben AZ und Dadan sich zumindest nach 24 Stunden die Spitze gesichert, was die Streams angeht. Und ich musste da auch direkt an eine Situation denken. Wir waren ja letztens zusammen unterwegs, Lennart und ich, sehen uns übrigens auch übermorgen schon wieder, Gott sei Dank. Aber wir waren zusammen in Stuttgart bei Lennart und dann waren wir in so einem Dönerladen von Massiv. dieses Babas Döner, genau. Und da lief dann halt so ein Fernseher, wo eben so Deutschrap lief, so Kurdo und so ein Kram. Und dann sind wir nach Hause gelaufen, jeder so mit seinem Döner. Und ich erinnere mich noch an dieses Gespräch, was wir hatten, wo ich zu dir gesagt habe, so ey, es gibt so Deutschrap-Stile, wo ich verstehe, warum es die nicht mehr gibt, warum die aufgehört haben, so bestimmte Oldschool-Sachen irgendwie. Man kann mittlerweile Beats mit einer besseren Technologie und Sounds bauen und Reime anders machen und so weiter, ja. Aber bei so manchen Stilen, ich checke einfach nicht, warum die aufgehört haben. Zum Beispiel sowas wie KMN. Wenn das heute im Club angemacht wird, dann drehen alle durch. Ich finde auch vom Klangbild her ist es nicht, wenn ich mir KMN-Gang anhöre, dass ich so sage, so war Rap früher irgendwie, ja. Und einerseits wurde ich schon mal damit bestätigt, als dann so Icon so groß wurde und so voll durch die Decke gegangen ist, was ja vom Klangbild her sehr ähnlich ist wie die alten KMN-Hits. Und andererseits jetzt einfach durch AZ und Dadan, als dieser Track rauskam, dachte ich mir so, oh mein Gott, das ist genau das, was ich gemeint habe. Genau dieser Sound, das wollte ich immer wieder zurückhaben sozusagen. Und ja, ich bin wirklich blown away. Ich bin wirklich durch den Wind, oder wie man sagt, was da auf uns zukommt. Also ein gemeinsames Collab-Album. Puh, also das kann sehr, sehr wild werden.
Ja, ich find's auch krass, weil ich kann das gar nicht definieren, warum die beiden das jetzt so schaffen. Ich finde das Lied auch geil. Ich hab's gerade auch nochmal gemerkt. Ich hab's noch gar nicht so häufig gehört, aber jetzt, wo ich es im Podcast noch mal so die Hook gehört habe und so, hab ich gemerkt, ey, wie krass macht das halt Bock. Und die schaffen's, sowas zu transportieren, was halt damals so Palm aus Plastik und KMN-Gang geschafft haben. Und jetzt hat AZ da irgendwie mit Dadan nochmal frischen Wind reingebracht und weiß nicht, welche Stellschrauben dafür gedreht wurden, aber halt auch der Beat richtig krass. Hab da auch die ganze Zeit überlegt, woran mich das erinnert, weil der Beat fängt mit so, ich kann es nicht beschreiben, aber so einem gewissen Geräusch an, was das Ganze nochmal so geiler macht. Irgendwie so wie so ein Ziehen sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Und ich habe die ganze Zeit so an so Haftbefehl, Chelo und Ab die Zeiten erinnert. Und jetzt während der Aufnahme ist mir aufgefallen, dass mich das, glaube ich, an ein altes Bushido-Lied ein bisschen erinnert, und zwar wirklich aus 2007 oder so. Das Lied Es kann beginnen. Da ist der Beat, zumindest höre ich da so eine gewisse Ähnlichkeit. Wer das Lied auch kennt oder sich mal anhören will, vielleicht checkt ihr auch, was ich meine, welches Element ich meine. Egal. Auf jeden Fall, AZ und Dadan bringen jetzt ihr Album Eurosport auch raus. Und die haben ja in einem Livestream auch nochmal genauer drüber gesprochen, über die Entstehung. Und anscheinend war das halt auch ein krasser Krampf, diesen Albumtitel zu finden. Also die haben, glaube ich, mehrere Monate danach gesucht, irgendwie 3-4 Monate. Und AZ hat es auch ein bisschen so beschrieben, dass es halt sehr schwer für ihn war, mit diesem Projekt so richtig zu starten, weil die Idee war da, aber er braucht immer einen Titel. Und am Anfang war halt noch so der Vibe, naja, wir finden was Krasses. Und irgendwann ist dann so der Vibe, ey, wir müssen jetzt aber auch was Krasses finden. Wir können nicht immer sagen, ja, nächste Woche haben wir es dann oder so, ne? Und die beiden arbeiten ja auch, die haben ja auch letztes Jahr 2 Singles zusammen rausgebracht, die auch ähnlich performt sind, beide stark angekommen sind, mittlerweile irgendwie 10 Millionen Views auf YouTube haben und so. Und da ist es anscheinend schon losgegangen. Und dann war eher so die Richtung, okay, machen wir eine EP. Und jetzt halt der Knall mit dem Album, auch krass, haben sie auch selbst gesagt, so, ne, dass es echt schwer war, das so lange auch geheim zu halten. Und ja, AZ ist ja eh so ein bisschen so ein Collabo-King jetzt, ne? 2 Collabo-Alben mit Suna, 1 mit seinem Bruder Albi und jetzt halt mit Dadan. 2 große Künstler halt auch, die sich halt von damals, von dieser Hype-Welle gut gehalten haben, ihre Fanbase zusammenbringen. Und um da jetzt nochmal auf einen Kommentar von dir am Anfang einzugehen, du hast ja gesagt, ne, die beiden haben den stärksten Song von den Streaming-Zahlen geliefert in den ersten 24 Stunden am Release Friday. Und ich finde, damit wird aber auch bestätigt, dass es einfacher ist, wenn sich 2 Künstler zusammentun. dass dann die Streaming-Zahlen krasser sind. Und ich glaube, das ist auch ein Phänomen, was wir zum Beispiel letztes Jahr häufig hatten, dass große Künstler zusammengearbeitet haben oder vielleicht auch die Jahre davor und dass es immer krasse Kollabos gab. Und in den ersten 3 Monaten von diesem Jahr gab es das halt nicht so häufig, dass jetzt so, keine Ahnung, 2 riesige Künstler zusammengearbeitet haben. Und deswegen vielleicht auch die Erklärung eingangs, ne, als ich so gesagt habe, ey, das sind die Top 5 aus Q1, warum da die Zahlen dann nicht ganz so krass einfach waren, ne, weil es nicht so diese heftigen Kollabos gibt. Und das ist ja auch diesen Release Friday. Wir haben krasse Namen dabei, ne, Jizzes, AK außer Kontrolle. Aber wenn du es dir mal anschaust, sehr viele Solo-Lieder auch dabei.
Stimmt. Ja, true. Nee, gebe ich dir recht. Aber ich meine, es ist halt auch nice, mal so ein krasses Kollabo-Album wieder zu bekommen. Also einerseits finde ich es irgendwie wild, dass AZ und Dadan, glaube ich, davor nie zusammen Songs gemacht haben, obwohl ich irgendwie so von der Herkunft der beiden Künstler irgendwie gedacht hätte, da wäre schon mehr. Aber du hast ja gerade gesagt, ne, vor 9 Monaten ungefähr, also einmal im Juni, einmal im Juli, kam jeweils ein Feature raus sozusagen. Das eine war auf Dadans Album, das andere war auf AZs hier Tirana-EP drauf, aber davor, glaube ich, gab es nie was. Und jetzt einfach ein Kollabo-Album irgendwie, also da nehmen sie halt dann nochmal so, ne, so eine große Fanbase mit. Und auch, ich habe da was Witziges gelesen, also von diesen ganz großen Kollabo-Alben, die ja wirklich Deutschrap-Geschichte geschrieben haben, da war das letzte, was rauskam, war Palm aus Plastik 3. Und das kam vor einem Jahr raus, also im April 2023. Und wenn man sich mal die anderen Formate anschaut, JBG, CCN, Classic, Capimo, Maximum, KMN oder sowas, ja. So, wahrscheinlich kommt da jetzt nicht irgendwie demnächst was Neues bei rum, ja. Und jetzt so ein Ding wieder rauszuhauen, so eins, was mit in diesen Kreis reinkommen könnte, ne, müssen wir jetzt mal gucken, was die beiden abliefern, ja, ist halt einfach was Wildes. Also wer weiß, was die da irgendwie, vielleicht kommt irgendwann Eurosport 2, Eurosport 3 und es wird halt so deren Ding. Deswegen auch fair, dass sie so lange nach dem perfekten Albumtitel gesucht haben. Und ich muss sagen, der passt ja wirklich gut. Also, ne, irgendwie so, denen ging es ja darum, dass irgendwie so Euros machen drin ist, dann irgendwie auch so Sport und dann ist aber auch Eurosport selber, was ist das? Du bist hier der Fußballkenner.
Das war ja früher so ein Fernsehsender. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, aber damals war so Eurosport DSF, was es so gab, so. Und deswegen halt so voll präsent. Aber ja, ich fand's auch witzig, wie sie es halt erklärt haben, ne? So Euros machen ist halt so deren Ding. Und das ist aber so eine Leidenschaft wie so ein Sport sozusagen. Also das ist so deren Sache, das, was die halt immer machen müssen sozusagen. Und dann auch irgendwie halt gut getribbelt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da dann auch so Zweifel vielleicht aufkommen, weil Rin hat ja zum Beispiel mit seiner Tour oder mit YouBuff oder so schon mit diesem Eurosport-Logo gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Also weißt du, da treten dann ja schon auch Zweifel bei den Künstlern auf, können wir das jetzt wirklich bringen, wenn Rin auch schon mal so ein bisschen mit Eurosport was so hatte, so, ne? Aber ja, so dadurch, durch den Trailer hat man nochmal unterstrichen, dass die es halt auch anders und neu interpretieren.
Ja, stimmt. Und gut, sie nehmen es ja wirklich auch 1:1 mit sozusagen. Nee, das stimmt.
Ja, und bei Rin war das ja was Visuelles vor allem.
Ja, genau. Ja, das meine ich, ich habe ja auch am Anfang so gesagt, irgendwie, ob das Album so heißen wird, also safe wird es so heißen, ne? Was mich irgendwie so verwundert hatte, wenn man jetzt auf die Webseite geht, wo man die Limited Fanbox kaufen kann, für übrigens 49,90 €, man weiß aber noch nicht genau, was drin sein wird, dann sieht man da so ein Cover, wo in diesem Eurosport-Logo da dann AZ drin steht und dann steht ganz groß drauf, don't go broke. Und ich dachte erst so, okay, so wird das Album dann wahrscheinlich heißen, weil ich dann irgendwie gecheckt habe, jetzt haben die den Trailer rausgebracht, wo sie ja lange und breit darüber reden, wie sie auf den Albumnamen Eurosport gekommen sind irgendwie. Deswegen, wer weiß, vielleicht wird es irgendeine zukünftige Single sein oder sowas. Auf jeden Fall steht da ganz groß don't go broke drauf. Und man sieht auch auf dem Cover so ein so ein Haufen an Euroscheinen, an irgendwie 200ern, glaube ich. Und das fand ich auch wild, das Video nämlich, da kommt dieses Element nämlich auch vor. Also ich glaube ehrlicherweise, für diesen Song hätte es gar nicht so ein krasses Video gebraucht. Der Song hätte auch funktioniert, wenn man da wirklich so ein, ich sag mal jetzt 0815 Video, man steht vor einem Lambo in irgendeinem Studio und macht so ein bisschen Faxen irgendwie gemacht hätte. Aber was die da gezaubert haben, also wirklich, ich wollte schon wieder sagen, overdelivered, also wirklich, ja, was auch immer das deutsche Wort dafür ist, ne? Also mehr gemacht, als sie hätten tun müssen. Irgendwie, die sind da in einem Stadion zu sehen, wo sie in einem leeren Stadion rappen, sie da auf der Tribüne, auf dem Spielfeld. Dann sind sie, wie ich dann gesehen habe, auf dem Dach der National Library of Kosovo, also der Nationalbibliothek von Kosovo, die so voll crazy aussieht mit so, wie so Kuppeldächern obendrauf, mit so Fenstern drin, sieht ganz crazy aus. Dann ist so eine Szene, wo sie unter Wasser gefilmt haben, in einem Pool nach so einer Verfolgungsjagd und dann unter Wasser auch ein Schuss abgegeben wird. Sie stehen in so einer Ruine mit verschiedenen anderen Schauspielern, die so Motocross-Bikes haben und daneben ist eine Europalette voller brennender Euroscheine, die man dann eben auf diesem Cover auch sieht. Also wirklich ein abgefahrenes Video. Ich fand es auch witzig, am Ende vom Video wird dann so eingeblendet, so wer alles mitgewirkt hat und unten drunter steht Special Thanks to the Kosovo Police. Also wahrscheinlich, weil da auch so Polizeiwagen im Auto drin sind, im Video drin sind und sowas. Also ich bin wirklich sehr, sehr happy mit dem, was die beiden da veröffentlicht haben und dass es sich eben genau so anhört wie das, was wir jetzt hier bekommen haben. Und ich würde sagen, mit dieser Begeisterung machen wir direkt weiter. Ihr wisst ja, dass Lennart und ich schon bereits lange vor dem Podcast auch Fans von Jan Kaffakütschü Efendi waren und dementsprechend auch so happy waren, als sie dann zu uns ins Interview kamen und jetzt mittlerweile man sich auch mal wirklich kennengelernt hat und so. Und jetzt kommt einfach ein Ding nach dem anderen. Es kam die Tour und jetzt kam ein Feature zusammen mit UFO361 und Motive. Also der Song heißt offiziell eine Motive und UFO361 und Jan Kaffakütschü Efendi mit Say Goodbye 2.0.
Dass du mich liebst, ja, ich frag mich, wo du bleibst. Sana bağlı ruhumdan zincir, başlayamam tekrar kaldığım yerden ha. Anahtarı yuttum ve ben içeride kaldım. Kalmak zorlaşırken her gün daha da. Sana anlatmaktan yoruldum. Yeni sorunlar, yeni oyunlar. En sonunda değişti kurallar. Sana bağlı ruhumdan zincir. Varsın yakmaya çalıştığım her fotoğrafta.
Ya UFO 361, Motive und Jan Kaffakütschü Efendi, Say Goodbye 2.0. Und damit schließt sich etwas der Kreis, weil ich kann mich noch dran erinnern, als Jan Kaffakütschü Efendi damals auf dem Überhype waren und gerade frisch rausgekommen sind und alle so, Alter, was ist das? Das ist ja richtig krass und so. Dann war sehr oft der Wunsch nach einem UFO-Feature. Und dann gab's das Album oder das Tape von UFO und Ezel. Und dort war ein Song drauf, YKKE. Und der war eben so eine Hommage an Jan Kaffakütschü Efendi, aber es gab halt bis dato kein Feature. Und jetzt kam dann doch für mich relativ überraschend letzte Woche plötzlich eine Story von UFO. Da war dann schon klar, okay, UFO und Motive arbeiten zusammen, also Motive, der türkische Rapper, den man gerade auch gehört hat. Und dann hat UFO aber in seine Story eine Sprachnachricht gepackt von Jan Kaffakütschü Efendi, die ihm eben ein paar liebe Worte so schicken, ne, und sich auch irgendwie bedanken dafür, dass UFO ihm Vertrauen geschenkt hat. Und es war so ein bisschen mysteriös und ich selbst habe da noch nicht direkt rausgehört, okay, wird es da jetzt wirklich ein Feature geben oder nicht. Und ja, jetzt ist das Feature da, Say Goodbye 2.0. Ich finde, man hat jetzt in der Hörprobe schon gemerkt, wie geil irgendwie dann auch der Beat ist und wie unterschiedlich alle Stimmen auch sind, ne, und wie gut aber auch alle drauf passen. Also UFO, Motive dann mit seinem türkischen Rap hat mich komplett auch vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Und dann Jan Kaffakütschü Efendi halt noch mit diesen hohen Stimmen einfach. Ich hätte mir bloß echt gewünscht, dass so da nochmal mehr Platz und Raum für Jan Kaffakütschü Efendi gewesen wäre und nicht nur so dieses Outro von dem Song. Also das fand ich persönlich ein bisschen schade.
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, das sehen auch alle Jan Kaffakütschü Efendi-Fans ähnlich. Es ist ja eigentlich nur im Outro drin, der Part. Also es ist irgendwie Motive mit einem türkischen Part, dann die Hook, dann UFO mit einem deutschen Part, dann die Hook und dann kommt Jan Kaffer, glaube ich, auch nur im Outro. Also ich glaube, es ist sogar nur einer von beiden. Zumindest hatte sich das so angehört in dieser Sprachnachricht. Und ja, aber muss dir recht geben, also die ergänzen sich so gut und ich finde, ich fand schon den Song von UFO stark, Say Goodbye, als wir den dabei hatten, weil die Lyrics einfach so geil waren und es so ein cooler, ja, so einen nicen Vibe übermittelt hat. Aber ich finde, Motive hat es nochmal auf so ein ganz anderes Level gehoben, weil da wirklich so Feelings in seiner Stimme drin sind und es wird so noch, weiß ich nicht, es ist sowas Besonderes. Was mich auch sehr gecatcht hat, muss ich sagen, im Video, ist dann am Ende, wenn Ufo seinen deutschen Part beendet hat, steigt eben Motiv mit der türkischen Hook ein und Ufo lip-synkt so ein bisschen den türkischen Rap von ihm oder den türkischen Gesang von ihm. Und ich fand, das war irgendwie so voll krass, weil man Ufo auch nur sehr selten türkisch sprechen oder rappen hört oder so. Und ja, ich finde, das ist ein Element, was der auch voll gut mit einbauen kann. Aber kommen wir mal zu Young Kafa und Küçük Efendi. Bei denen ist ja gerade wirklich auch krass, was abgeht. Also ich bin so happy, auch da diese Promophase mitzuerleben. Wer das Interview mit den beiden gehört hat, der wird ja wissen, es kam jetzt gerade die EP raus, die ist ja schon draußen. Jetzt ist die Tour sozusagen. Und danach soll ja schon ein Album kommen. Und dazu wissen wir aber noch kaum was, also keine Features, gar nichts und so weiter. Und es ist aber, weißt du, es fühlt sich gerade einfach nach was Großem an. Ich glaube, diese beiden haben so viel Energie dadurch, dass sie jetzt in Person sind, dieses direkte Feedback von den Fans bekommen, auch dadurch einfach ganz neue Möglichkeiten haben, mit Künstlern, Produzenten und so weiter zusammenzuarbeiten, also Features etc. pp., wie jetzt das mit Ufo, weißt, vielleicht ist ja ein viel längerer, also vielleicht ist ja ein Feature auf dem Young Kafa Küçük Efendi Album drauf oder sowas. Und auch was ich jetzt nochmal gecheckt hatte, als wir auf dem Konzert waren, haben wir dann im Backstage die nochmal getroffen, mit denen gequatscht und dann waren eben auch zwei Produzenten da, die heißen Q-Beats. Und wem das jetzt nichts sagt, weil man die im Deutschrap noch nicht so krass kennt, ne, ich hab mal gecheckt, das sind wirklich so, ey, das sind so kranke Produzenten, die haben zum Beispiel so Sicko Mode von Travis Scott gemacht, Fefe von 6ix9ine und Nicki Minaj, die haben produziert für Eminem, für 21 Savage, für Drake, für Meek Mill, für, also für alles, was irgendwie Rang und Namen hat. Und mit denen was zu machen, Cardi B, XXXTentacion, Offset und so weiter, French Montana, oh mein Gott, ich sehe gerade diese Playlist hier von denen, die haben so eine Playlist draußen, mit Kanye West haben die zusammengearbeitet, was geht bitte ab mit Future und sowas, ja, also es ist wirklich gestört, was das für Produzenten sind, ja, und wenn ich mir so vorstelle, da kommt was, ja, also die mit diesen Produzenten, die wiederum so ein Image haben, Q-Beats, was die auch wieder für Door-Opener sein können. Und also einfach so rein aus Fansicht, aus Sicht eines Fans, der sich einfach jetzt das Krasseste wünscht von Young Kafa Küçük Efendi, sind die Signale, die man bekommt, einfach gerade auf Abfahrt. Q-Beats, Ufo, Live-Show, alles, diese neue Energie und sowas. Also wirklich keine Worte mehr dafür, was gerade abgeht.
Ja, ich finde da auch witzig, wir haben das Interview ja auch auf YouTube hochgeladen und in den Kommentaren tummeln sich da auch ein paar Fans und einer hat nämlich geschrieben, Tourtickets musste ich schweren Herzens verkaufen, von Tropical Lady zur Disco Milf, erbärmlich. Weil man muss ja schon sagen, dass Young Kafa Küçük Efendi sich mit ihrer neuen EP ein bisschen ausprobiert haben, da war unter anderem auch das Lied Disco Milf draußen und ich hatte schon häufig jetzt Kommentare gelesen von eingefleischten Fans, die halt mit dieser EP nicht so viel anfangen können. Eingeschlossen mir. Aber trotzdem, das Lied Traum fand ich richtig krass. Auf jeden Fall zurück in die YouTube-Kommentarspalte. Das wurde eben kommentiert, ne? Einer hat so gesagt, ja, ich habe die Tourtickets verkauft. Und darauf sind dann aber richtig viele Tourbesucher eingegangen. Einer hat geschrieben, wirst das Konzert deines Lebens verpassen. War da in Köln, absolute 10 von 10. Nur alte Banger, kein einziger von der EP. Außer Traum, der Song ist sogar gut. Hol dir wieder, wenn du kannst. Von Saphir bis Lawine bis Schiff, 1:40, nur OG-Banger gespielt. Und dann 22 Likes auf das Kommentar. Nächster Kommentar, du hast das biggest L in deinem Leben getaked, Bro. Köln war absoluter Abriss. Köln war absoluter Abriss. YKKE for life. Und dann geht's so weiter, ne? Also, yo, ich war in Stuttgart Sonntagabends, war eine 10 von 10. Hold this L, Bro. Jeder, der vor Ort war, weiß Bescheid. Meet and greet verpasst in Hamburg, L. Also wirklich, fand ich so witzig, das so zu lesen, weil es halt auch genau das, was du gerade beschrieben hast, bestätigt. Ich finde, die haben jetzt gerade übel gutes Ruder rumgerissen mit so UFO-Feature. Und jetzt noch eine andere Sache, die ich gesehen habe. Und zwar war bei einem Konzert von Young Kafa Küçük Efendi, wahrscheinlich in München, nehme ich mal an, war Shindy im Backstage zu sehen und man hört halt im Hintergrund, ne, wie Young Kafa und Küçük Efendi gerade live spielen Und ich habe mich da an was erinnert. Und zwar, ihr kennt doch alle noch dieses Shindy-Interview aus dem Jahr 2022 mit Jan Wehn. Dort, wo nur 2 von 3 Teilen rausgekommen sind und der 3. Teil niemals erschienen ist. Und in dem ersten Teil von diesem Interview sitzen die und im Hintergrund sieht man irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Wälder in Bayern oder sowas. Und es gibt so eine Szene, da fängt Jan Wehn an zu reden und sagt, hier, ich habe auch von einem Vögelchen gehört, dass du gerade aktuell an einem Song dran bist, nicht für dein Projekt, sondern für irgendwas anderes mit. Und dann werden so 2 Namen gepiept. Und das war halt damals.
Was?
Und Shindy hat darauf dann so reagiert mit, er hat sich so umgedreht und zu irgendjemand anderem im Raum geschaut und so, Alter, hast du ihm das gesagt? So, ne? Das war so die Szene. Und es gab halt damals wilde Gerüchte. Also das ist so, glaube ich, die Szene aus dem Interview, die am meisten viral gegangen ist, neben diesem Espresso-Sippen-Ding. Aber auf jeden Fall gab es halt viele Gerüchte und ich glaube, so Hauptgerücht war damals irgendwie so Feature mit Kapi und Samra, aber ich meine mich auch zu erinnern, dass Leute geschrieben haben, Janka Fakütschek Efendi könnte sein, auch von der Länge vom Piepen her und so und wer weiß, vielleicht schließt sich da ja der Kreis, aber es ist jetzt auch Alter. Ganz wilde Vermutung.
Alter, das wäre ja, okay, muss ich mal ganz kurz hier mein Fan-Hype ein bisschen runterschrauben irgendwie, ja. Aber wenn jetzt wirklich so Feature von Shindy und Janka vom Gucci Fendi rauskommen würde, okay, also dann Feierabend, ja. Aber, Alter, krass, weil, also, Janka von Kütschige Fendi haben letztens in ihre Story gepostet, dass sie mit Shindy irgendwo Kaffee trinken waren. Oder ich weiß gar nicht mehr, irgendwas haben die getrunken. Ich glaube, es war nicht mal Kaffee, sondern so irgendein so
Espresso.
Espresso. 10 Schlücke. Und
genau.
Aber ey, okay, also das wäre ja, also wirklich, also Shindy, Janka von Kütschige Fendi auf so einem Beat von den Produzenten Q-Beats, die irgendwie so Travis Scott und Kanye gemacht haben, so, okay, das. Also das übersteigt meine wildesten Vorstellungen, muss ich sagen. Aber ja, dann würde ich sagen, also hören wir an dieser Stelle auf, weil sonst kann ich mich, glaube ich, auf nichts mehr heute konzentrieren und machen weiter mit einem anderen Track, bei dem wir direkt weiter abfeiern können, und zwar Stickel zusammen mit Pascha Niem und dem neuen Track Augenmaß.
Stimme im Mund, ich bin nie geflohen, ich bin nie gerannt, das nie passiert. Er geht den Glauben nach. Ich mach auf Augenmaß, Bruder, komm raus aus Knast. Andere gehen rein, hab ich gut genug aufgepasst. Ich muss es absteppen, alle Schabab aus der Stadt retten. Donnerstag, ich mach ein ganz fetten Witz. Mutter von Gaststätten, Jahre Haft in der LV Chanta. Kreuzberg zwischen Kennex und Punker. Beste Kurs schon bevor ich bekannt war. Ein letzter Kuss, dann gehen wir auseinander. Das Bild, die man, ich kenn jede Ecke. 2010 auf Toilette. Wer schneller, jede Wette. Boss Green, Goldkette.
Yes, Stickel zusammen mit Pascha Niem und dem neuen Track Augenmaß. Und dieser Part, also wirklich, das ist ja nur so ein kurzer Part in dem Song, der hat mich das ganze Wochenende auch verfolgt mit diesem, er geht seinen Glauben nach, ich mach auf Augenmaß. Das ist so geil irgendwie.
Und dort auch auf Deutsch gehalten, ne? Weil wir es vorhin über Nina Chuba hatten, ne? So Augenmaß ist jetzt nicht so der ästhetischste Titel insgesamt, aber ich finde, Pascha Niem pusht es schon auch.
Stimmt. Anders als die YouTube-Kommentarspalte, die eben mit Biggest L getaked
hat. Ja, sowas. Genau.
Nee, also wirklich ein geiles Ding. Wie zu erwarten, muss man ja auch sagen. Also Stickel und Pascha Niem, da erwartet man ja einfach nur einen geilen Hit. Und ich glaube auch, also so langsam verdichten sich diese Anzeichen und Informationen für Stickles Debüt-Producer-Mixtape, ne? Weil es war ja so lange, also nicht unklar, aber man wusste so, okay, der hat irgendwelche Künstler eingeladen da nach, ich glaube, Frankreich war das oder so. Und dann war aber doch wieder, ist das jetzt 6PM Records oder ist es irgendwas von Stickle und sowas? Und ich glaube, jetzt macht es langsam Sinn, weil wenn man mal schaut, Stickle hat ein eigenes Künstlerprofil auf Spotify bei 5 Songs. Und 3 dieser 5 Songs sind eben diese 6PM Records Sachen. Da hatten wir ja, was hatten wir? Luciano, Reezy und Young Huren mit Magdalena. Und die anderen 2 Songs, bei denen Stickle als auch Artist-Profil angegeben hat, ist wieder, also auch mit Young Huren und Luciano und jetzt eben Pascha Niem und Stickle mit Augenmaß. Und ich glaube, das ist eben die Antwort auf diese Frage. Also ich glaube, Stickle wird ein Debüt-Producer-Mixtape rausbringen und die ersten 2 Tracks da drauf sind eben Wieder und Augenmaß.
Genau, richtig. Das war ein bisschen verwirrend insgesamt und tatsächlich hat Stickle, glaube ich, bei diesem Luciano-Track Wonderful Life gar nicht mitgewirkt, also bei Spotify zum Beispiel, sehe ich nur, dass Trackies und Magdalena, dass er da mitgewirkt hat. Aber ja, das hat uns am Anfang, glaube ich, ein bisschen verwirrt, so weil man nicht wusste, macht jetzt Dickel gerade dieses 6PM Records Ding, weil er da halt so am Start war, oder macht er so sein eigenes. Aber ja, ich habe auch einen Ausschnitt gesehen, wo er irgendwo erwähnt hat, er hat eben sein Tape in Südfrankreich aufgenommen und das kommt ja jetzt offensichtlich auch raus. Es gibt ja hier auch die Line von Paschanim: Future und Esco, Stickel und ich, er macht ein Tape, ich lass ihn nicht im Stich. Also hat Paschanim sich und Stickel mit Future und seinem Produzenten und glaube ich auch Manager verglichen. Und bei mir ist aber jetzt tatsächlich sowas Interessantes eingetreten, was ich bisher noch nicht so kannte von mir, und zwar: Paschanim hat ja immer irgendwie so einmal im Jahr released und dann war immer so geil, Paschanim released. Und jetzt im letzten Jahr gab es dann schon alle 3-4 Monate mal so ein Lebenszeichen von Pascha. Und dadurch war es jetzt bei dem Release Friday tatsächlich so ein bisschen, ja, okay, viele haben jetzt released, Paschanim auch. Höre ich dann später mal rein. So. Also es war nicht mehr so dieser absolute Hype und ich glaube, deswegen ist gerade, also würde mich auch mal interessieren, ob das gerade viele so wahrnehmen, aber ich glaube, es ist jetzt so wirklich langsam an der Zeit, dass Paschanim mal Solo-Album released, was er ja auch für dieses Jahr angekündigt hat, und jetzt so eine Promo-Phase fährt mit Musikvideos und allem drum und dran. Jetzt war er ja auch als Feature-Gast eben bei Stickel mit dabei, aber ich glaube, es ist so langsam an der Zeit, dass er sich jetzt mit einem Album mal meldet.
Ja, wobei irgendwie habe ich auch so einen Gedanken gehabt. Ich war irgendwie so ganz froh, dass es jetzt auch nicht so dieser Übersommer-Hit schon ist, der so rauskam, sondern so ein ultra nicer Song, aber so auf entspannt, so irgendwie auch, ich weiß nicht, warum ich das so gefeiert habe, aber es kam so ohne Video, es kam jetzt nicht mit so super viel Tamtam, aber es ist echt ein starker Track. Er hat ja auch nicht mal wirklich so eine Hook, ne? Also es ist ja Part und dann kommt dieser Beat wieder eingesetzt, ne, wenn ich richtig im Kopf habe. Also irgendwie einfach so ein nices Ding irgendwie, sowas, was man auch wirklich sehr, sehr lange hören kann, ohne dass man es irgendwann tot gehört hat, weil es eben nicht so auf Hit gemünzt ist. Also ich muss sagen, mir geht das Ding wirklich sehr gut rein. Und auch weil du gerade ein Part herausgegriffen hast, wo er sich hier mit Future und seinem DJ vergleicht, gab es auch noch einen anderen Part, der interessant ist. Und zwar, weil er quasi eine Antwort auf Farid Bang ist. Farid Bang meint ja, dass er vor der Mafia ins Ausland geflohen sei, und zwar in dem Track Roid Rage mit Kollega zusammen. Da rappt Farid Bang: Damals Pusheranzug, keine Bauchtasche von Louis V. In deinem Alter sah ich aus wie dein Security. Faustkampf, keine Politik, im Hintergrund bedroht. Paschanim, ich bin nie nach Istanbul geflohen. Also, ne, so ein bisschen, man hat sich ja auch, ne, da, man wusste, irgendwas ist da bei Paschanim los, irgendwas ist da mit irgendwie Großfamilien und Vertragsschwierigkeiten und ich weiß nicht alles, irgendwas war da, ja. Und jetzt hat auf jeden Fall Pascha gerappt in Augenmaß hier: Nein, ich drück nichts ab, nein, ich geb nichts weg, ja, ich keep mein Guap bei mir und ich steh mein Mann, ich bin nie geflohen, ich bin nie gerannt, das nie passiert. Also, ne, so schon ein bisschen mit diesem Geflohen, das nie passiert, und so ganz klare Antwort hier auf Farid Bangs Diss, kann man sagen. Und das finde ich halt auch stark von Pascha, dass der da wirklich so auch reingeht und so Sachen droppt und so ein bisschen so Parts rauslässt, die halt wirklich diese Deutschrap-Beef-Gossip-Ding auch so ein bisschen befeuern.
Ja, safe. Ich kann auch gar nicht ganz genau beschreiben, woher das so krass kommt bei mir, dass ich so nicht so ganz gehypt auf diesen Track war und bin irgendwie, weil wenn ich ihn mir anhöre, wie du schon gesagt hast, ist es einfach eine krasse Umsetzung und es ist eigentlich auch klassische Paschanim-Parts, ne? Er erzählt, was er macht, aber hat da wieder so seine eigene Art, wie man das so komplett sozusagen mitverfolgen kann, wie das so ein Film ist, den er so erzählt, ne, was gerade bei ihm in Berlin gerade so abgeht. Und auch da hat man ja jetzt auch wieder ein krasses Sample umgesetzt. Am Anfang hat mich das ein bisschen an Children von Robert Miles erinnert, was ja auch Raf Kamora schon mal genutzt hat. Aber tatsächlich ist es I Won't Hold You Back von Toto.
Ach krass, okay, das wusste ich auch nicht. Das muss ich mir später mal anhören und vergleichen. Aber ja, wirklich ein schöner Song, der jetzt auch hier zum, ja, ist ja noch nicht offizieller Sommeranfang, aber so, es wird langsam warm und so, und dazu passt der Track eben sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, nach dem einzigen Song, den wir heute dabei haben, der ohne Video rauskam, machen wir mal weiter mit unserem letzten Track für heute, der wiederum mit Video rauskam, und zwar Samra. Samra ist wieder zurück und das mit einem Track, wo er mal so ein bisschen aufgeräumt hat, Klartext spricht, und zwar heißt dieser Song Geständnis.
Mein Geständnis! Ich will raus aus meinem seelischen Gefängnis, das ist mein Geständnis. Denn diese Schmerzen in der Luft und der Brust sind nicht menschlich, das ist mein Geständnis. Danke lieber Gott für deine Weisheit, doch warum wünsch ich manchmal, ich könnte wieder heilen.
Party und dass du dich nicht wohlgefühlt hast und ich wegen tausenden Problemen keinen Kopf dafür hab, denn wie dieses Schicksal sich entscheide, Bro, ist oft kein Zufall und egal was noch passieren sollte, Ockham bleibt mein Bruder, Dicker, ich bereue meine Zeit bei Anis unterdrückt und als Dank dafür gar nichts verdient, aber gib es kein Bushido, gib es vielleicht keinen Tony, gib es vielleicht keinen Lukas, keinen
Samra mit Geständnis und es gab eine lange Samra-Pause. 6 Monate ist es her, seitdem das letzte Lied von Samra rauskam. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, so seitdem Samra halt so big und so groß ist. Und ich finde, die Pause hat ihm auch gut getan. Man hat wieder Bock auf Samra-Songs und dann halt direkt so ein Brett, weil ich spreche jetzt nicht davon, so was sind so die erfolgreichsten Samra-Lieder, dann ist es safe sowas eher melodischeres. Aber welche Lieder sind wirklich so, dass das Feedback dann so ist, geil, den Samra wünsche ich mir. Das ist genau sowas, wie jetzt Geständnis geworden ist, ne? Also emotionaler Beat, der krass kommt, Samra, der da so stark ohne Autotune drauf rappt. Dann auch noch Name-Dropping, Samra, der einfach so seine Gefühle drin verarbeitet, der hatte auch so eine Fragerunde, so ein kleines Q&A auf Insta gemacht und hat einfach gesagt, so ja, ne, ob so gefragt, da wurde so gefragt, so ey, sind da auch Disses mit dabei und er hat so vorab gesagt, so ja, einige werden es vielleicht als Disses sehen, aber für ihn ist es halt einfach, er feiert's, wenn er so seine Emotionen und das, was er erlebt hat, in der Musik verarbeiten kann und ich finde genauso, für sowas sollte auch Musik da sein und ey, ich bin Fan von dem Song. Geiles Ding.
Ja, genau. Also ich finde auch, dass er erwähnt zwar viele Namen, aber er disst nicht wirklich, sondern auch wenn er was sagt, dann relativiert er es schnell oder setzt es so in Kontext, dass jetzt nicht wie ein Diss rauskommt. Weil, ne, der Song heißt Geständnis. So, was wurde denn jetzt alles gestanden, sage ich mal, ja? Einerseits spricht er zum Beispiel über die Trennung von seinem Signing anonym, wo er aber auch sagt, so, es tut ihm leid, dass er nicht mehr Zeit hatte oder sowas, ne, und dass die für immer Brüder bleiben. Dann sagt er auch, er bereut die Zeit bei Bushido wegen so einem Knebelvertrag. Aber auch da sagt er dann wieder, ja, wäre das nicht gewesen, dann hätte er verschiedene Freunde nicht kennengelernt oder die wären auch nicht so erfolgreich und deswegen immer noch an seiner Seite, ne, so habe ich das interpretiert. Und ne, so, das sagt er dann, dann geht's auch um Kapis Drogenkonsum, da können wir gleich noch auf den Part eingehen. Also die prägnanteste Stelle meiner Meinung nach ist die, und jetzt Triggerwarnung, wo er über seinen Suizid oder seinen Selbstmordversuch spricht, ja. Weil man wusste schon, ich glaube, er hat mal bei Deutschrap Ideal im Interview über Suizidgedanken gesprochen, aber dass es eben einen wirklichen Versuch gab, das wusste man nicht. Und er rappt jetzt eben, guck, ich hab gekämpft mit mir selbst, hab gekämpft mit Entzug, aber das war dieser Welt nicht genug und so führte euer Movement und ein lächerlicher Cancel-Betrug zu meinem Selbstmordversuch. Und da spielt er ganz offensichtlich auf diese Story an mit Nika Irani, ne, müssen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen, aber das war ja wirklich ein Riesending irgendwie. Und dann, ja, also das ist für mich so die Line, die wirklich dem Song so, ja, diesen krassen Gänsehautmoment auch irgendwie verleiht, ne, und auch irgendwie so ein bisschen dieses, was dann wirklich Geständnis für mich so den Titel auch rechtfertigt.
Ja, auf jeden Fall, das kam für mich auch echt überraschend und da muss man, finde ich, dann manchmal auch aufpassen. So, ne, vieles wird irgendwie gerappt und manchmal hört man gar nicht so richtig hin, aber das ist schon irgendwie so eine krasse Sache und das ist jetzt nicht einfach irgendwie so eine Line, die man mal droppt, sondern ey, da muss man sich mal so, muss man auch mal so merken, okay, das, so, ne, man sieht so diese ganzen Rapper, wie sie in den Instagram-Stories sind und hier und da und das ist immer so unerreichbar quasi, aber man checkt so, ey, da ist halt, da sind auch Menschen dahinter, die dann so krasse Sachen schon erlebt haben und was da für ein Druck auf einem lastet in solchen Situationen auch. Also ja, schon heftig. Du hast auch schon angesprochen, es werden viele alte Weggefährten thematisiert. Einerseits eben Bushido, ne, wo er sagt, so, ey, er bereut auch die Zeit dort. Fand ich auch krasse Aussagen irgendwie, weil man muss ja schon sagen, dass so dieser ganze Karrierestep zu Bushido halt Samra auch einen krassen Weg geebnet hat. Was er dann ja auch wieder schon in Kontext setzt und so sagt, so ey, Lukas Piano zum Beispiel, das ist jemand, der ist, glaube ich, damals zu Bushido und Shindy gekommen, da war Samra noch bei Alpagan oder vielleicht nicht mal bei Alpagan, so, ne? Und dann ist der jetzt einfach bis heute so die Person, die ich so am längsten sozusagen an Samras Seite fast sehe, so, ne? Die sind immer zusammen im Studio, so, die sind so bis heute irgendwie wie Brüder geblieben. Dann würde mich natürlich auch mal interessieren, ob sein Manager, den er auch thematisiert, nämlich Tony, ob das auch eine Connection von Bushido eigentlich war. Und zum Beispiel auch diese ganze Sache, ne, Samra und Kapi, dass das entstanden ist, die haben sich ja auch bei EGJ eigentlich kennengelernt und wahrscheinlich eigentlich auch über einen Bushido, der dann halt mit Samra war und dann zusätzlich noch Kapi dazugeholt hat. Und da haben wir ja auch schon letzte Woche viel drüber gesprochen, über dieses ganze Samra und Kapi Ding, weil die sich eben öffentlich auch hier ein paar Kommentare geschrieben haben. Samra hat ja auch gesagt, ne, Berlin lebt 3 gibt's nur auf clean. Und Kapi hatte davor eben geschrieben, ja, er wollte unbedingt Berlin lebt 3 machen, aber Samra wollte nicht und so. Und das ist so, ja, dadurch in die Öffentlichkeit gepusht worden. Später sprechen wir da ja auch nochmal ein bisschen drüber, über die ganze Sache, die jetzt Kapi widerfahren ist. Da gibt's nämlich auch ein Happy End sozusagen zwischen den beiden, weil Samra da auch zu Besuch war. Das kann man jetzt schon mal ein bisschen spoilern, aber darum geht's dann später. Aber ja, auch krass, dass er ihm halt Lines gewidmet hat und er auch irgendwie gesagt hat, ey, er hat sich echt Sorgen auch um Kapi gemacht und dann aber auch wiederum Bezug drauf genommen hat auf diese Anschuldigungen, wenn man das so nennen kann, auf den Song Die Augen lügen Nichiko. Das hat ja damals Kapi zur Trennung von Samra veröffentlicht.
Ja, wegen diesem Part mit Kapi, da habe ich mich aber auch gefragt, was er damit meint, weil er rappt dann am Anfang, das hat man auch, glaube ich, eben gehört, da rappt er, bereue mein Feature mit dir, bereue mein Feature mit ihr. Es brachte Geld, doch machte, dass ich mich in Tille verliere, so Tilledin irgendwie. Und da habe ich mir gedacht, okay, gut, bereue mein Feature mit dir, verstehe ich schon, weil im weiteren Part geht's dann auch auf Kapi ein und sowas. Aber Feature mit ihr?
Ja, und das finde ich auch wieder ein bisschen hart, bereue mein Feature mit dir, wenn das wirklich auf Kapi bezogen ist, ist doch ein bisschen krass, oder? Also ich meine, die haben so viel geile Songs zusammen, dieses ganze Berlin lebt 2 Ding war so ein krasses Movement, wo man ja auch sagen muss, Kapi hat da Samra ja mit draufgeholt, quasi auf den Nachfolger von einem ultra erfolgreichen Soloalbum von Kapi. Also weiß ich gar nicht mal ganz genau, ob die Line wirklich Richtung Kapi ist, aber ich habe mich auch gefragt, ne, dieses bereu mein Feature mit ihr, gut, dass du es nochmal sagst. Das war eigentlich die Line, die am meisten Fragezeichen in dem Song für mich dagelassen hat. So, also, weil ich dachte vielleicht irgendwie sowas wie so das Ele-Feature oder so, weil da gab's ja mal so Gerüchte, ob die was miteinander haben, aber das ist jetzt auch so wilder Gossip, aber das würde mich auch mal interessieren, was da so die Hintergründe sind. Also falls da jemand eine Idee hat, schreibt uns das auf jeden Fall mal. Und noch ein spannender Insight, und zwar, wir hatten letzte Woche eine Abstimmung drin, soll Berlin lebt 3 rauskommen, und es gab 3 Antwortmöglichkeiten. Ja, bitte, besser nicht, Kapi soll alleine machen. Und 50% haben für Ja, bitte gestimmt, 39% für besser nicht und 10% Kapi soll alleine machen. Also ist schon eine Tendenz da, dass die es machen sollen. Und einer bei den 50%, der abgestimmt hat, war auch Samra. Der hat auch für Ja, bitte abgestimmt. Also,
ach krass,
scheint ja so, dass Samra sich an sich dieses Projekt wünscht. Es ist kein böses Blut. Wie gesagt, gehen wir später nochmal näher drauf ein. Die beiden haben sich ja jetzt am Wochenende dann auch getroffen. Aber die Voraussetzungen müssen halt stimmen.
Ja, ach krass. Ja, und wenn wir schon über Alben reden, das ist nämlich noch mein letzter Punkt, den ich hier zu Samra habe. Wenn man sich das Video mal zu Ende anschaut, dann sieht man in der letzten Szene, dass Samra da in seinem Porsche sitzt und dann nimmt er aus dem Handschuhfach eine gebrannte CD raus und schreibt dann da den Namen Kareem drauf. Und das ist eben der Name von seinem Sohn. Aber vielleicht auch der Name von dem kommenden Album. Also könnte ich mir schon gut vorstellen. Zudem, wenn man mal auf Genius schaut, diesen Fall hatten wir irgendwie schon öfters, dann sieht man dort ein Album Kareem von Samra, was in 2024 erscheinen soll. Wann, weiß man nicht, aber das steht auf jeden Fall Kareem. Und auf dem Album sind Geständnis und Stand jetzt noch, wen vermisse ich, Snippet und Testament Snippet, warum auch immer, ja. Aber es sieht so aus, ob da irgendwas ist, ne? Also kann sein, dass das neue Album ist, was wir dann erwarten können. Aber klar, wenn danach noch ein Berlin lebt 3 kommt, das wäre natürlich, das wäre natürlich der Hammer.
Safe. Also ich rechne auch damit, dass dieses Jahr auf jeden Fall ein Samra-Solo-Album kommt. Es gibt ja bisher 2 und das letzte ist schon lange zurück und es sollte eigentlich, war auch schon ein paar Mal so im Gespräch. Dann kam die EP, jetzt Samra halt viel Zeit mit Familie gebracht, aber Samra geht ja Ende des Jahres auch wieder auf Tour. Ich glaube, letztes Jahr hat er seine erste Tour gehabt und das, finde ich, merkt man jetzt auch einfach. Samra hat so krass geschafft, sich eine eigene Fanbase aufzubauen, wenn man so 2 Jahre hintereinander auf Tour gehen kann, ohne dass da jetzt bisher auch ein Album direkt so mit Boxverkauf und so angekündigt ist, dann ist ist das auf jeden Fall schon mal so ein Statement. Und davor gab es ja immer diesen Vorwurf von wegen hier, Samra war bei EGJ, Samra war halt so bei Kapi und so. Aber jetzt, finde ich, ne, hat man einfach gemerkt, er hat's geschafft, einfach so mit seiner Musik sich durchzusetzen, eigene Fanbase aufgebaut. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Herbst Album Nummer 3 dann rauskommen wird, passend zur Tour auch. Und damit würde ich mal sagen, heute riesige Folge mit 6 Songs. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt schon mal so richtig gab im Podcast, aber auch ein krasser Release Friday. Und ja, wir mussten auch auf so viele Songs verzichten, ne? Jizzes irgendwie nicht dabei gehabt, AK außer Kontrolle, Trettmann hat auch ein geiles Lied rausgebracht, noch viele mehr, die ich jetzt so vergessen habe. Es war echt schwer, aber wir haben halt auch gesagt, okay, wir wollen ein paar Künstler mit reinnehmen, die wir halt jetzt lange auch nicht dabei hatten, oder halt so ein Summer Jam, der jetzt gerade auch sein Album passend released hat. Also es war echt sehr, sehr schwierig. Ah ja, genau, Kolja Goldstein hat auch ein krasses Lied rausgebracht. Aber was ist denn so dein Fazit zum Release Friday diese Woche?
Also ich muss sagen, wir haben ja häufig solche Wochen, wo große Namen dabei sind, und dann ist irgendwie recht häufig auch, dass sowas ist wie, ja, waren zwar große Namen dabei, aber so Songs, die jetzt wirklich in meine private Playlist wandern, dann doch gar nicht so viele. Aber diese Woche ist es umgekehrt. Also von allen Songs, die wir dabei hatten, hab ich jetzt schon in meiner Playlist Summer Jam mit Lowlife, AZ Dardan mit Eurosport sowieso, dann die neue Version von UFO und Jan Kafakütje Gefendi-Lied und Stickel Paschanim. Ich muss sagen, rein vom Vibe des Songs her, hat Geständnis von Samra, da passt jetzt nicht in diese Playlist, die ich da habe sozusagen, aber auch auf jeden Fall ein starker Song. Und Nina, finde ich, ist halt, also der Song Nina von Nina Chuba, da kann ich auch nicht viel kritisieren. Ich glaube halt, für Nina Chuba-Fans ist das einfach ein 10 von 10 Song. Es ist nicht ganz meine Musik, aber rein objektiv bewertet, finde ich, ist das ein richtig geiler Song mit einem geilen Video, fett laut, sie ist wieder zurück mit viel Tamtam und so weiter. Deswegen, wir hatten auch keinen schlechten Song heute mit dabei. Also, um es zusammenzufassen, ich kann meinen Favoritsong diese Woche einfach noch nicht nennen, weil ich alle, also mindestens 4 der Songs aktuell noch auf Repeat höre und sich da noch kein Gewinner rauskristallisiert hat. Wie ist es denn bei dir?
Ja, also ich muss dir da völlig recht geben, es war echt ein absolut geisteskranker Release Friday von den Songs, die wir mit drin hatten, aber halt auch was drumherum passiert ist. Bei mir sind es gerade so 2 Songs, die beide einen unterschiedlichen Mut halt ansteuern. Einmal Samra Geständnis und dann auf der anderen Seite Dardan und AZ Eurosport, der halt so ein bisschen mehr in dieses, ja, was man mal mit Freunden hört, was ein bisschen vorwärts geht und so. Aber ja, ey, starker Release Friday, macht mich mega glücklich. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu den Themen.
Ja, Leute, der Sommer steht vor der Tür und damit natürlich auch die Festivalsaison. Und was darf bei einem Festival auf keinen Fall fehlen? Ganz klar, die richtigen Drinks und die richtigen Accessoires. Und genau dafür hat unser Partner Effect Energy den 93 Shop ins Leben gerufen. Der ist gerade erst gelauncht und dort bekommt ihr alles, was ihr auf dem Festival braucht. Von schnellen Brillen über Red Cups für euer nächstes Bierpong-Battle bis hin zu Powerbanks, damit euch nie der Saft ausgeht. Aber natürlich kriegt ihr dort auch alle Drinks, die Effect anbietet, auch die ganz neue Sorte Grape Mint. Das heißt, wenn ihr euch jetzt für die nächste Party oder das nächste Festival mit einer kompletten Palette Energy ausstatten wollt, dann geht das ganz bequem über den 93 Shop. Ich verlinke euch das Ganze natürlich in den Shownotes, aber ihr findet es auch, wenn ihr jetzt euer Handy rausholt und 93, also wie 93.shop in eurem Browser eingebt. Checkt das Ganze mal ab und viel Spaß bei eurem nächsten Festival oder eurer nächsten Party. Genau, und starten tun wir mit dem guten Herrn Arafat Abou-Chaka, der jetzt sein eigenes Buch veröffentlichen wird.
Ja, und ohne große Vorwarnung, also am Freitag kam ein Reel online, Story mit Link auf eine extra dafür erstellte Website, und am Samstag ist dann das Buch auch direkt online erschienen quasi, also ab da wurde es dann ausgeliefert, nehme ich mal an. Das Buch heißt Arafat Abou-Chaka Klartext, die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido. Sehr ungewöhnlicher Titel, muss man sagen, wie der gewählt wurde. Buch kommt in Knallrot, also Alarmbereitschaft direkt an, und kostet also und hat auch einen stolzen Preis. Also insgesamt über 40 Euro für mehr als 200 Seiten und man bekommt auch direkt ein paar Einblicke. Und was einem direkt auffällt, ist, dass das Buch auch krass bebildert ist, ne? Also da sind teilweise Fotos von Bushido und seiner Mutter auch drin und viele Bilder halt auch von Arafat und Bushido und so, wo bei mir dann auch direkt so Alarmglocken anging von wegen, okay, krass, wie macht er das denn mit den Bildrechten und so weiter. Mhm. Und bevor ich gleich auf die einzelnen Kapitel eingehe, lese ich mal kurz die Buchbeschreibung vor. Wer könnte besser darüber berichten, was bei Bushido hinter den Kulissen wirklich passierte, als sein langjähriger, in Anführungszeichen, Bruder, Mentor und Geschäftspartner? Arafat Abu Chaker, der während des mehrjährigen Prozesses keinerlei Aussagen machte, bricht jetzt sein Schweigen und spricht Klartext. Und ja, wenn man sich die Kapitel so durchliest vom Namen her, dann fängt dieses Buch auch ganz am Anfang an, ne? Also es wird über Agro-Berlin und die Trennung von Agro-Berlin geschrieben, also genau da, wo die Geschichte von Bushido und Arafat auch ansetzt und dann halt ganz viel Themen wie diese Versicherungsbetrugsvorwürfe an Bushido, ne? Also irgendwie bei Bushidos Villa hat er das Dach gebrannt, dann gab es einen Einbruch im Aquaristikfachgeschäft oder irgendwie ist mal auf einem See ein Schmuckstück von der Schwiegermutter in den See gefallen. Also all die Themen, die auch in dem Prozess immer wieder Thema waren, ne? Also da hat man ja alles aus Bushidos Perspektive gehört. Und jetzt beschreibt Arafat in seinem Buch seine Perspektive zu den Sachen. Da ist dann zum Beispiel auch ein Kapitel mit drin, ne, wo dann schon auch geschossen wird in eine Richtung. Und zwar über das Kennenlernen von Anna Maria und Bushido. Und das Kapitel heißt Die Furie in der Metallabsperrung.
Alter, was?
Ja. Okay, krass. Also bin da echt gespannt, was da so die Inhalte in dem Buch sind. Wenn ich das so richtig anhand von der Vorschau lesen konnte, ist es so in so einem Interviewformat gehalten. Also, dass Arafat sozusagen Fragen bekommt und er antwortet darauf.
Ja, genau. Also man sieht ja auf der Webseite, wo man das Buch bestellen kann, sieht man ja so ein paar Auszüge, also wo man so ein paar Seiten aus dem Buch testlesen kann. Und hier ist zum Beispiel bei einer Seite, wo es, glaube ich, so um die Entstehungsgeschichte von Agro-Berlin geht oder so, da steht dann, nachdem Arafat Abu Chaker sich ein Bild von der Situation gemacht hatte, unterstützte er Bushido dabei, aus dem Vertrag rauszukommen. Also so in der Art und Weise ist, glaube ich, das Buch geschrieben. Und ich muss dir recht geben, ich finde, es mit den Bildern ist wirklich was, was mich... Also finde ich nice. Also das ist so auch ein Grund, warum ich es gerne mal kaufen würde irgendwie, weil ja, es ist halt schon spicy, ne? Es ist schon so, alleine wie der Titel formuliert ist, ne? Man hat so diesen Klang von Arafats Stimme im Kopf, wenn er sagt, die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido. Das ist ja schon so formuliert in so einer Art und Weise irgendwie. Und was ich auch geil finde, wenn man auf die Webseite geht, dann steht dort rechts oben Arafat Abu Chaker Klartext, die wunderbare Vergangenheit des Herrn Bushido, dann die Beschreibung, die du eben vorgelesen hattest und darunter steht Besonderheiten in diesem Buch, Doppelpunkt. Erstens, keinerlei Lügen, Ausrufezeichen. Also, das ist halt auch ein cooles Feature von einem Buch, ne, wenn nicht gelogen wird und das auch direkt gesagt wird, dass nicht gelogen wird in dem Buch. Also,
in diesem Buch wird nicht gelogen.
Es ist wirklich geil. Ja, aber also ich habe so ein bisschen meine Zweifel bei dem Preis, also 42,80 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten. Ich glaube, wäre das jetzt so ein 20-Euro-Ding, dann würden sich das wahrscheinlich sehr viel mehr Leute holen, einfach um es mal zu haben, mal die Bilder anzugucken und so. 42 Euro ist ja schon recht viel für ein Buch, muss man sagen.
Vor allem, wenn es 200 Seiten sind, wo dann halt auch Bilder schon mit eingerechnet sind, ne? Also das ist dann halt, wie viel Text ist denn dann noch dabei?
Stimmt, ja. Also man sieht ja auch bei den Beispielseiten, dass es teilweise auch sehr, sehr groß geschrieben ist, der Text. Also irgendwie drei Sätze auf einer Seite und auf der anderen ist ein Bild gegenüber. Also das stimmt schon. Also da muss man mal gucken, wie viel Text man dafür sein Geld bekommt. Aber ich habe es mal so ein bisschen verglichen. Ich habe mal so geguckt letztens, was so Verkaufszahlen von so Rapper-Büchern sind. Und es kann halt schon so in die 50 bis 100.000er Richtung gehen. Gerade bei Arafat ist halt schwer zu sagen, weil halt noch diese Nicht-Deutschrap-Bubble auch Interesse daran hat, so Spiegel TV etc. und so Bildleserschaft und so. Und ich meine, der macht es da irgendwie über seine eigene Webseite, so wie das aussieht. 42 Euro mal 100.000, dann hat er da seine 4,5 Millionen Schnapp gemacht mit einem Buchdrop irgendwie, wo er sich mal kurz interviewen lassen hat. Das ist schon ein guter Deal, muss man sagen.
Ja, weiß nicht, ob der Preis dann wirklich dazu führt, dass 100.000 mal das Buch verkauft wird. Aber natürlich, die mediale Aufmerksamkeit ist da komplett da bei dem Thema. Und ich finde ja auch an sich fair, dass jetzt Arafat auch mal so seine Sicht zu den ganzen Dingen äußert. Ich finde es, glaube ich, ein bisschen schwierig, so, ne, da sind ja dann wirklich, ich habe schon angeschnitten, so Kapitel zur Mutter mit dabei von Bushido. Und ich glaube, diese Kapitel sind auch, Arafat hatte ja anscheinend ein gutes Verhältnis zur Mutter. Und ich glaube, das sind, da verliert er dann auch positive Worte. Aber da wird ja bestimmt dann auch eben die Beziehung von Bushido zu seiner Mutter thematisiert. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das wirklich was ist, was so an die Öffentlichkeit muss. Also, ne, das finde ich irgendwie so, betrachte ich schon sehr kritisch irgendwie insgesamt. Auch, ne, was da dann, was ich schon angeschnitten habe, dass da dann halt auch Bilder mit dabei sind und so. Ich weiß nicht, ob das wirklich sein muss. Das krass Spannende ist jetzt an dieser ganzen Sache auch, dass Arafat in einem Reel ja das Buch angekündigt hat und da aber auch gesagt hat, das ist jetzt erstmal so ein kleines Leckerli. Da kommt also noch mehr. Und ich habe jetzt schon Gerüchte über einen Podcast gelesen. Es steht schon seit längerer Zeit im Raum, dass da eine Doku kommen soll, ne, die auch irgendwie Arafat da begleitet hat. Also wenn jetzt so dieses Buch nur der Anfang ist, wer weiß, was da halt jetzt noch alles kommen wird in Zukunft.
Ja, genau. Es gab ja auch einmal diese Story von Arafat, wo irgendwie so ein Kamerateam bei ihm war und man schon gedacht hat, okay, kommt jetzt irgendwie neben der RTL-Doku von Bushido, kommt jetzt irgendwie die Amazon Prime-Doku von Arafat oder so, man wusste es nicht genau, aber wäre ja auch, ne, also ich meine, die profitieren da beide natürlich gerade gut von dieser gemeinsamen Vergangenheit, irgendwie das so aufzuarbeiten. Aber ja, wir werden sehen, ich bin mal gespannt, wenn die ersten Rezensionen draußen sind und ob da irgendwie neues Wissen ans Tageslicht kommt. Aber wir machen jetzt auch mal weiter mit einem anderen Thema, was wirklich echt Schlimmes, finde ich. Und zwar der Brandanschlag auf Capital Bras Familie, Haus, wie auch immer. Und zwar in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben drei vermummte Männer das Auto von Capital Bras Frau angezündet. Also anscheinend war es so, dass vor dem Haus, also das ist anscheinend mit so einem Tor auch gesichert, und vor dem Haus standen zwei Autos von Capi und hinter dem Tor, nah am Haus, stand das Auto von seiner Frau. Und diese Männer haben sehr gezielt das Auto der Frau angezündet, womöglich, um auch das Haus in Flammen zu setzen. So, die haben das ganze Auto dann übergossen mit irgendeinem Brandbeschleuniger, Benzin oder so, haben dann diese Spur bis draußen ans Tor gelegt. Das sieht man eben alles wunderbar auf den Überwachungskameras, haben das dann von außen, als sie vor dem Tor standen, angezündet. Diese Brandspur ist direkt rüber zum Auto und das Auto hat wirklich lichterloh gebrannt, was dann wiederum aus Capis Story festgehalten wurde. Der war nämlich Gott sei Dank noch wach, als seine Frau und die Kinder schon geschlafen haben, und konnte somit seine Familie wecken, in Sicherheit bringen und die Feuerwehr rufen. Und das Auto ist wirklich auch komplett abgebrannt. Also da ist nichts mehr übrig, außer dem Metallrahmen, den Felgen, also kein Polster. Das Auto ist wirklich komplett durchgebrannt sozusagen. Und ja, also wer weiß, was da noch hätte passieren können. Ich weiß jetzt nicht, was alles da gelöscht wurde, aber ich glaube, ne, also das Feuer hätte auf jeden Fall weiter ausbrechen können in das Haus. Und auch anscheinend war dann in dem Zimmer der Tochter irgendwie Rauch drin, was ja, ne, oft bei so Bränden ist ja nicht das so das tatsächliche Feuer, das man da drin verbrennt, sondern dass man durch den Rauch eben erstickt. Ja, das ist ja irgendwie oft die Gefahr. Und also zusammengefasst einfach eine absolut feige und für mich auch sehr erschreckende, also überraschende Nachricht. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas passiert, dass Capi noch so, also solche Feinde jetzt hat irgendwie, die sowas machen, dass sie so Auto anzünden und sowas. Und ja, also war wirklich geschockt, als ich das dann am Sonntag eben gelesen und gesehen habe.
Ja, same. Also absolut geisteskrank, was da passiert. Vor allem, weil diese Täter ja auch echt nicht so aussehen, als würden die das so zum ersten Mal machen. Also es ist so nichts, wie man irgendwie das so sagen kann, so von wegen, ja, vielleicht war das ja gar nicht auf Capi abgezielt oder so, sondern ne, das war wirklich einfach genau, wie es in allen Schlagzeilen zu lesen ist, so Brandanschlag, vielleicht sogar Mordanschlag, so, ne, wer weiß, was da für Ziele verfolgt wurden damit. Also völlig gestört einfach. Und da muss man dann auch wieder sagen, so, ne, versteht man dann, warum irgendwie Rapper plötzlich auswandern, wenn so das die Probleme sind, mit denen sie in Deutschland konfrontiert sind, ne? Also ein Kapi war ja auch lange irgendwie hier mal in Dubai, dann irgendwo auf Bali und so unterwegs. Und es gab ja auch schon Gerüchte, dass der so längerfristig sozusagen weg von Deutschland ist oder so komplett ausgewandert ist und jetzt aber halt so seit einiger Zeit wieder in Berlin, was er auch so in seinen Stories zeigt. Aber ey, wenn man sowas sieht, dann vergeht es einem ja echt komplett. Also irgendwo hört es auch auf. Und Kapi hat auch gesagt, ne, viel Anteilnahme von seinen Freunden auch bekommen, irgendwie ein Kalasch, Gringo und so. Und hat da eben auch erwähnt, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass auch ein Samra dann irgendwie am Sonntag spontan vorbeigekommen ist. Und ja, schöne Geste. Und wirklich, da ist man wirklich sprachlos, was so abgeht und wer da dahinter steckt und ob das einfach so drei dumme Jugendliche waren, die sich einen Scherz erlauben wollten damit oder, ne, das, wie ich schon eingangs erwähnt habe, da, das kann man eigentlich gar nicht denken, sondern es fühlt sich so an, als wäre da irgendwie, würde was Krasseres dahinter stecken.
Ja. Ja, auf jeden Fall, vor allem also drei dumme Jugendliche gibt's bestimmt, aber die dann auch noch wissen, wo Kapi wohnt und sowas irgendwie, also keine Ahnung, ist auch alles nur Vermutung jetzt, aber hat sich für mich schon angehört wie so ein Warnsignal oder so ein Pass auf, Junge, guck mal, wir wissen, wo du wohnst und wir können irgendwie sowas. Aber ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, die schöne Nachricht ist definitiv, dass Samra dann auch direkt persönlich hingefahren ist und ihn besucht hat und geguckt hat, dass es allen gut geht. Oft ist es ja auch bei so Streits, ne, wenn man jetzt mal so in seinen eigenen Freundeskreis oder sowas guckt, ja, dann ist man hat sich vielleicht mal irgendwie verzankt, irgendwas ist oder sowas und dann passiert was Schlimmes und sofort ist alles wieder gut, ja. Also, ja. Wer weiß, weißt du, dadurch, dass man dann eben der eine Anteilnahme beim anderen irgendwie zeigt oder sowas, und auf einmal ist so, ah, Bro, ey, komm, was waren wir für Idioten, dass wir uns da gestritten haben, weil man eben in so einer Situation dann doch zusammenhält irgendwie und
so, ja. Klar wird, was so das Wichtige im Leben ist auch,
ja. Ganz genau, ja. Nee, also an sich steht ja wirklich anscheinend dem Berlin lebt 3, um nochmal auf das zurückzukommen, nur Kapis vermeintlicher Drogenkonsum im Weg. Wobei jetzt am Wochenende war so eine XXL-Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Und ich fand es so wild, also da war eben Kapi zu Gast und ich bin auf mein Leben gar nicht klargekommen. Das ist so eine Sendung, die habe ich immer mit meiner Oma zusammen geguckt und immer so zusammen so ein bisschen gerätselt und was da so passiert. Und auf einmal sitzt Kapi im Stuhl neben Elton und es war einerseits so ein bisschen, man hat so gemerkt, Kapi selber war wirklich sehr aufgeregt auch. Der hat auch erzählt, dass er selber Fan von Wer weiß denn sowas ist. Er sah aber schon so ein bisschen geraffter aus als sonst. Also kann schon sein, dass es in so eine gute Richtung geht. Und ich glaube auch, dass solche Sachen wie so mehr in dieser Celebrity-Welt mit so TV-Shows stattfinden und sowas, dass das eben auch ein guter Anker ist. Also wie bei so einem Sido oder sowas. Wenn Kapi jetzt diesen Sprung macht und mehr bei sowas ist, wie so ein, weiß ich nicht, Late Night Berlin oder whatever, wer weiß denn sowas und so. Ich kann mir vorstellen, dass es nochmal so einen neuen Push gibt. Weil auf einmal bist du nicht mehr in dieser Welt von so Neuköllner Untergrundwelten und probierst da so Welle zu machen, sondern du merkst auf einmal so, ey, ich bin ja wirklich so dieser Superstar hier, ich bin ja überall im Fernsehen und so und vielleicht gibt es nochmal diesen Push, um erstmal wieder klarzukommen, klar, entfernt ihn das ein bisschen aus dieser harten Rap-Welt, aber ne, sind wir mal ehrlich, alle, die sich irgendwie den alten Kapi zurückwünschen, die merken auch ein bisschen so, ja, das schafft der alte Kapi nicht mehr so ganz. Und vielleicht ist der neue Kapi und der neue Samra, so ist dann irgendwie der bessere Mix, ne? Also, ja, fand auf jeden Fall schön, dass er da überhaupt war, weil wer weiß denn sowas.
Ja, aber muss da sagen, dass ich nicht glaube, dass so dieses ARD-Fernsehen-Umfeld so das Richtige für ihn ist, weil ich habe sehr viel negative Presse darüber gelesen, ne? So von wegen, Kapi hat sich da blamiert, weil er halt schon viele Fragen anscheinend nicht wusste oder irgendwie sowas, ne? Abkürzung von PKW wäre LKW und so Fragen halt so beantwortet hat. Ich habe dann auch selbst reingeschaut und hat einfach so das Gefühl, so einfach so Kapis Vibe, wie er so spricht und so, das passt einfach nicht in diese Sendung und das passt auch nicht zu dem Humor von den Zuschauern und alles. Ne, er hat ja so, er war halt wirklich real, sag ich mal, ne, sitzt so neben Elton und so, ah, Jani, Japaner haben alle Klatsche, so safe machen die so, Bruder, und so, ne? So, das war der Vibe, es hat gar nicht gepasst und es war wirklich so ein bisschen so Cringe-Level. Andererseits erinnere ich mich halt an Auftritte von Kapi bei Late Night Berlin, wo ich fand, das war ein perfektes Match Und es war einfach so mehr auf diese Jugendkultur angelegt, deswegen hat Kapi da funktioniert. Oder es gibt auch so einen richtig, richtig geilen Auftritt von Kapi. Ich glaube, das war sein erster Fernsehauftritt überhaupt. Da war er im RBB zu Gast und hat eben irgendwie, die haben so Capri-Sonne für ihn vorbereitet und er sitzt da so, trinkt seine Capri-Sonne und spricht über Feature mit Helene Fischer und so. Und da kam er halt so ultra sympathisch rüber und es hat so voll gepasst. Aber so dieses Quiz-Show-Ding, weiß ich nicht, ob ich ihm das nochmal empfehlen würde. Aber wenn du sagst, es war auch sowas, was er halt selbst immer verfolgt hat, dann bestimmt halt auch so eine Art Traum einfach, die da für ihn in Erfüllung gegangen ist. Ja, am Ende wollte er das ja auch wahrscheinlich ein bisschen nutzen als Promo für sein Album, was ja jetzt auch am Freitag rausgekommen ist. Und ja, wie gesagt, nochmal abschließend, wirklich schlimm, was da jetzt drumherum passiert ist einfach. Also hoffentlich ist da Kapi mit seiner Familie in Sicherheit. Ich glaube, er steht jetzt da auch unter Polizeischutz natürlich und wünschen wir ihm alles Gute und dass diese Sache auch geklärt wird und man weiß, wer dahinter steckt.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Deswegen, wenn euch der Podcast Spaß gemacht hat und ihr weiterhin immer in der Nacht von Montag auf Dienstag über die neuesten Deutschrap-News und Beef und Gossip und so weiter informiert werden möchtet, dann folgt gerne diesem Podcast, lasst auch sehr gerne eine Bewertung da, darüber freuen wir uns immer. Und dann würde ich sagen, bis Donnerstag, wenn ja schon wahrscheinlich das Interview mit Tatjana Wenig rauskommt. Und Lennart, ich bin sehr gespannt, da mal reinzuhören und die ganze Hintergrundstory von Nina Chubas neuem Video zu erfahren.
Yes, genau. Und wir sprechen auch noch über ganz viel andere Musikvideos von Chata, Shindy Dodi, von Luciano, von UFO. Also seid auf jeden Fall gespannt auf das Interview. Ich hoffe, es kommt am Donnerstag raus, wenn nicht eine Woche danach. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit der Folge, mit sehr vielen geilen Songs und krassen Themen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund. Wir hören uns.